Rost und Stahl.
Der Metal Podcast. Mit Mattes und Hoshi.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 15 von Rost und Stahl, die wir aufnehmen am 23. April 2023. Mal wieder remote, obwohl wir es anders geplant hatten. Nicht wahr, lieber Mattes?
Ja, wir hätten uns gerne heute eingepichelt, aber du konntest ja nicht.
Ja, nee, genau.
Außerdem ist Sonntag.
Ja, genau. Ja, das hat mich persönlich zumindest nicht so richtig gehindert. Ich war nämlich heute auf dem vor langer, langer Zeit mal angekündigten Heavy-Saurus-Konzert in der Matrix in Bochum und bin auch noch gar nicht so lange wieder zu Hause. Wir haben jetzt kurz nach 8. Ja, ich bin irgendwie so seit einer Stunde oder so wieder hier. Es war richtig, richtig cool. Das war mega geil.
Die Matrix. Teil mal deine Impressionen.
Ja, genau. Wollte ich gerade machen. Also das war einfach auch mal wieder richtig geil, die Matrix so zu sehen. Ich war da jetzt auch echt schon lange nicht mehr. Wir haben in unserer Locations-Folge auch relativ lange über den Laden geredet. Und da jetzt einfach mal wieder so durchzugehen, so, das war schon irgendwie, ja, war irgendwie cool. Ja, war so eine kleine Reise zuletzt, in die Vergangenheit.
Zuletzt vor Corona da, glaube ich, zusammen, ne?
Ich kann mich echt nicht erinnern, wann wir zuletzt da waren. Ich weiß das nicht mehr.
Ein paar Jahre her. Ein paar Jahre wird es her sein.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall hat sich nicht viel verändert in dem Laden, muss man leider sagen. Oder vielleicht auch Gott sei Dank, keine Ahnung. Also ist wirklich noch genauso, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Und ja, das Konzert war irgendwie auch ganz witzig. Die hatten so ungefähr die Hälfte von der Tube, also dem Konzertsaal da, ne? Also, oder ja, kann man glaube ich sagen, Konzertsaal, ne? Den hatten die so abgetrennt, da stand dann irgendwie Kids Zone drauf, da durften dann auch wirklich nur die Kinder rein. Die Eltern, die standen dann alle dahinter und haben ihre Handys in die Luft gehalten und verzweifelt versucht, ihre Kinder zu sehen. Das war ein bisschen anstrengend, aber das Konzert war wirklich richtig, richtig cool und muss auch leider sagen, es war wirklich der beste Sound in der Matrix, den ich da je gehört habe. Das wahrscheinlich daran lag, dass es einfach 40 Dezibel leiser war als normalerweise.
Ja, dann übersteuert das nicht so, ne? Aber Heavy-Saure sind auch einfach geil, ne? Ich meine, wir hatten ja eine Folge drüber gehabt, da haben wir uns ein bisschen drüber ausgetauscht. Da macht schon derbe Spaß, ne? Kann man auch als Erwachsener ein bisschen Spaß haben. Und
ja, das war super.
Ja, schön. Ja.
Ich habe auch ein paar nette Leute kennengelernt. Oh, was heißt kennengelernt, ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich habe halt ein bisschen Flyer verteilt hier für unser Podcast-Projekt. Und ja, da kommt man halt so ein bisschen ins Plaudern hier und da. Und die meisten waren ganz interessiert. Was auch ganz spannend war, wir sind da vorgefahren, haben geparkt und dann stand da erstmal direkt der Matze von Dark Seduction, über die wir vielleicht gleich auch noch irgendwie ein paar Worte verlieren werden mit seinen Kids da und war sofort, oh Hoshi, du hier, und dann ist man sich erstmal in die Arme gefallen. Das war einfach schön, ey. Das war einfach richtig schön. Irgendwie komischer Kontext nachmittags auf dem Sonntag, aber ja, der sagte auch so, ich habe hier damals so viel Geld ausgegeben, ich glaube, der halbe Laden gehört mir eh. Ja, so schlimm war es bei uns ja nicht, aber wir waren da ja auch oft, ne? Kann man ja auch nicht anders sagen.
Ja, ich meine, wenn coole Konzerte stattfanden, ja, schon viel in der Matrix gelaufen. Also
ja. Auf jeden Fall.
Immer gerne wieder.
Ja. Und ja, so vom Konzert her muss man tatsächlich sagen, waschechtes, lupenreines Heavy-Metal-Konzert, kann man nicht anders sagen. Also wirklich so mit allem, was dazugehört. So. Das Einzige, was halt ungewohnt war, war, dass eben so der halbe Saal abgesperrt war und man da als Erwachsener halt nicht rein durfte.
Und kein Bier kaufen konnte.
Doch. Das, und auch reichlich tatsächlich.
Ja, an die Eltern wird auch gedacht.
Ja, ich muss dazu sagen, ich hatte sowieso irgendwie ein hartes Wochenende hinter mir mit diversen Geburtstagspartys und Firmenfeiern und so. Und das war
ja,
jetzt irgendwie
so. Ich wollte gerade sagen, du hast mir ja gestern noch irgendwie betrunken von deiner Firmenfeier.
Ja, das ging schon Donnerstag los. Die Firmenfeier war schon am Donnerstag. Und das hat sich dann nicht wirklich verbessert im Laufe des Wochenendes und hat dann heute nochmal so einen krönenden Abschluss gefunden in der Matrix bei Heavy-Saurus. Ja.
Ja, cool, aber.
Also Organisation top. Stimmung top, die Kinder hatten alle Spaß. Meine Tochter, die hatte auch mega Spaß. Da war natürlich erstmal mit Patches und Plakaten und so eingedeckt und T-Shirts und so, wie sich das halt so gehört. Ne? Der Christoph hier, schöne Grüße, der soll natürlich auch nicht am Hungertuch nagen.
Nein, natürlich nicht.
Und das wird auch nicht. Das war, bevor ich da jetzt gleich hier mit dem Thema auch relativ zügig
zum Abschluss komme. Ich wollte gerade sagen, wir sollen vielleicht die Hörer mal aufklären, worüber wir heute überhaupt reden.
Ja, lass mich noch kurz irgendwie das einmal zum Abschluss bringen. Also so von der Organisation her war das wirklich einfach top. So, da kann man nichts sagen. Die Preise waren auch wirklich mehr als fair. Ja, gut. kann man jetzt irgendwie so und so sehen. Also irgendwie ein T-Shirt für so in Kindergröße für 20 Euro ist jetzt, ja, ist jetzt nicht billig, aber ist jetzt auch keine Geldschneiderei, finde ich. So, ne?
Normaler Kurs halt, ne?
Ja, so ein ganz normaler
Kurs. Größe spielt halt keine Rolle, ne? Ich meine, T-Shirt, 20, ist Standardpreis, glaube ich.
Ja, und also kann ich echt nur empfehlen. Das war tatsächlich heute das zweite Konzert von Heavysaurus in der Matrix. Also die hatten heute um 12.30 Uhr ein Konzert, das hatten sie nachgelegt, weil das, wo wir jetzt waren, um 16.30 Uhr, das war ausverkauft. Und das wohl auch relativ früh. Und dann haben sie einfach noch ein Konzert 3 Stunden eher gemacht.
Cool.
Fand ich schon irgendwie witzig, ja.
Ja, sind schon geil.
Ja, das war so mein Sonntag heute in der Matrix.
Schön. Kann man schlechter verbringen, würde ich
ja
sagen.
Ja, definitiv, ja. Ja, war wirklich, wirklich schön, auch einfach mal wieder da zu sein und da die heiligen Hallen mal wieder zu sehen, so. War cool. Und es hat sich echt nichts geändert. Cool. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass Corona da so seine Spuren hinterlassen hat, aber nee, du kommst da rein und weißt sofort, wo du bist. Ja, du hast es gerade schon gesagt, worüber reden wir denn hier heute in unserem kleinen Projekt?
Ja, klein trifft es ja so ein bisschen, ne? Wir wollten heute mal ein bisschen kleiner werden. Wir haben über so viele große Bands schon gesprochen und einen schönen Anlass hatte uns unser lieber Freund Dennis gegeben, der uns auch ein Interview gegeben hat, was wir später hören werden. Ne? Und es geht um den Underground. Ne? Und in dem Sinne reden wir vielleicht auch nochmal ein bisschen über das Festival, was wir da nicht bewerben werden, aber von dem wir vollkommen überzeugt sind und freuen uns hinzugehen. Und da könnte man ein kleines Fantreffen rausmachen, ne? Wer Bock hat. Ich glaube, nächstes Wochenende schon, ne?
Ist das schon nächstes? Oder? Nee, übernächstes, oder?
Übernächstes
Wochenende.
Ja, keine Ahnung, 6., 5., 5., 6.
Ach so, ja, wenn ihr das hört, tatsächlich nächstes Wochenende, das stimmt. Ja, ja, für uns ist es jetzt das übernächste, ja, genau.
So machen wir ein Fantreffen raus, wer Bock hat, ne, Ross und Stahl live vor Ort in Gladbeck beim Metal Bash Open Air. Und wie gesagt, da wird uns unser lieber Freund Dennis dann noch gleich im Interview ein bisschen was drüber erzählen. Und wir haben das mal zum Anlass genommen, heute über den Underground zu reden. Das hatten wir uns schon lange vorgenommen, weil du da ja auch sehr verwurzelt bist. Also nicht nur du, so haben wir so ein bisschen angefangen. Ich habe dich ja kennengelernt damals, da warst du Veranstalter oder wolltest auch damit gerne in die Selbstständigkeit gehen. Und du hattest ein Festival am Laufen, das Cold Winterfest, 2004 gegründet. Erzähl doch mal ein bisschen darüber.
Ja, bevor ich davon jetzt erzähle, lieber Mattes, gebe ich nochmal einmal die Frage kurz zurück. Und zwar wollte ich einmal fragen, wie würdest du den Underground definieren?
Ja, das ist schwierig. Es gibt so ein paar Bands, wo ich auch sagen würde, die sind größer. Die würde ich auch noch so im Underground sehen, gerade wo wir bei Black Metal gesprochen haben, was halt nicht so im Mainstream stattfindet, ne? Was so ein bisschen, so eine kleine eigene Fanbase hat. Aber ich glaube, wenn wir über Underground heute reden, betrifft das vorwiegend die lokale Szene, den lokalen Underground, Bands, die man selber kennt, Leute, die man kennt, die Musik machen, die aus Überzeugung Musik machen. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen, ne? Worum es dann gehen sollte.
Also,
eine bessere Definition fällt mir jetzt auch spontan nicht ein.
Ja, das ist auch, finde ich, super schwierig. Also ich hatte mal irgendwie versucht, das irgendwie an so Hard Facts festzumachen, sowas wie, hat keinen Plattenvertrag oder sowas, aber das trifft es auch häufig nicht, ne? Also häufig haben die Bands dann einen Plattenvertrag oder Bands, die dann wirklich auch größer sind, die haben dann gerade im Moment zumindest keinen Plattenvertrag und solche Sachen. Das ist einfach super
oder
schwer.
Oder sind die in der GEMA? Oder solche wunderbaren Sachen, ne?
Ja, also daran kann man es irgendwie nicht festmachen, ne? Das ist
nicht so wirklich, aber ich glaube
schwer.
Aber ich glaube, wir fangen ganz gut daran, wenn wir uns daran orientieren, welche Leute kennen wir, die selber Musik machen, aus Überzeugung Musik machen und wenn wir uns da in so ein bisschen entlanghangeln, dann wird da schon was, ne? Dann ist das schon Underground, glaube ich.
Ja, ich hatte das nämlich auch dann irgendwann so für mich festgelegt, wenn ich die Band oder die Musiker selber kenne, so, ne? Dann ist das für mich so die lokale Szene, weil meistens kennt man halt die lokalen Leute auch nur, ne? Oder ja, lokal ist schon weit gefasst, also ich sag mal so NRW im weitesten Sinne, ne? Und irgendwann früher oder später kennt man da halt eine ganze Menge und die kennen sich auch wieder untereinander und dann hat man da irgendwie so eine Vernetzung und das war dann für mich immer so der Underground. Das mag man auch anders nennen, das mag man vielleicht auch einfach Szene nennen. Aber ja, so habe ich das immer für mich dann irgendwann festgemacht. So, wenn ich die Leute kenne, wenn ich zu denen hingehen kann, ohne dass der Security sagt, Hoshi, du kommst hier nicht rein, dann gehören sie irgendwie für mich da so zu. Und das ist wirklich, das ist schon relativ weit gefasst, weil ja auch die eine oder andere Band irgendwann ja auch einfach größer geworden ist, ne? Und nicht alle einen dann vergessen haben, ne?
Ja, also ich sag mal so Orden Ogan, die hast du damals auch noch veranstaltet, ne? Die spielen heute auf dem Wacken relativ groß und da hast du damals noch, in kleinen Hallen mit veranstaltet, ne? Das war genau damals so.
Ja, die habe ich natürlich auch immer im Hinterkopf, wenn ich solche Sachen sage, ne? Aber ja, lass uns doch dann tatsächlich vielleicht einfach mal einsteigen. Du hast es gerade schon so ein bisschen vorweggenommen. Ich habe zwischen 2004 und 2007 hatte ich ja Festivals veranstaltet, so angefangen wirklich in so einem Jugendzentrum 2004 mit drei Bands und 2005 dann auch nochmal, da ist es schon ein bisschen größer geworden und dann habe ich irgendwann die Halle gewechselt für 2006 und 2007, da wurde es dann auch mehrtägig.
Vor allen Dingen, was hier auch sehr wichtig war, du hast das damals in deiner Heimatstadt veranstaltet, genau, in Gladbeck und das war das Kult Winterfest.
Genau, das waren so die ersten Jahre und wir hatten immer so eine Doktrin damals, es darf nicht mehr als 5 € kosten für den Zuschauer. Zumindest muss es eine Möglichkeit geben, für 5 € da hinzukommen. Ich versuche das mal ein bisschen zu erläutern. Wir hatten immer Geldprobleme. Ist klar, wir waren irgendwie Studenten. Wir konnten uns das jetzt nicht erlauben, da irgendwie, wer weiß, was reinzustecken an Kohle. Und zumindest so in den letzten beiden Jahren ist es aber auch wirklich auch arg teuer geworden, was so die Produktionskosten angeht. Und dann haben wir natürlich dann auch versucht, über Sponsoring und so Geld reinzukriegen. Aber trotzdem war mir immer wichtig, dass für den Zuschauer eine Möglichkeit besteht, für maximal 5 € pro Tag da reinzukommen. Und das heißt, wenn du die Karte im Vorverkauf gekauft hast und eine Zweitageskarte genommen hast, dann hast du halt einen 5er pro Tag bezahlt. Das heißt, wenn du die an der Abendkasse bezahlt hast, war es teurer. Und wenn du sie, wenn du einen Einzeltag genommen hast, war es auch teurer. Aber du hattest auf jeden Fall die Chance dafür, einen echt schmalen Taler reinzukommen. Und ja, das war immer so der Hintergrund. Und ja.
Heute vom Preis fast unvorstellbar, ne?
Für ja, würde ich auch nicht mehr machen. Ja, würde ich
nein,
auch nicht mehr machen.
Könntest du auch gar nicht, ne? Ja. Also, das ist ja alles so explodiert. Also nicht nur die direkten Kosten, ne? Auch so indirekte Geschichten. Das kriegst du heute alles zu dem Kurs nicht mehr hin.
Also nee, definitiv nicht.
Ja.
Ja, also das war selbst damals war das verrückt, wenn man mal ehrlich ist. Also, weil wenn man mal die Zuschauerzahlen, die wir so hatten, mal so ganz nüchtern betrachtet, dann war das irgendwie selten über 150 Leute. Und wenn du das jetzt halt mal irgendwie hochrechnest und dann irgendwie von so 5-6 € ausgehst, da kannst du halt echt nichts mit reißen, ne? Was dann halt auch häufig dazu geführt hat, dass wir eben bei der Bandauswahl da sehr stark drauf achten mussten, dass die Bands eben günstig waren und wir somit dann eben auch gezwungen waren, da in der lokalen Szene zu gucken, ne?
Ja, ich glaube, Gage wollten ja auch eher alle gar nicht haben. Die waren froh, spielen zu können. Ne? Und ihr wart alles Idealisten damals, ne?
Ja, schon. Aber so ein bisschen was wollten die Bands natürlich meistens dann. Also die Frage kam eigentlich fast immer. Also zumindest nach so ein bisschen Spritgeld. Die Frage, die musste man sich dann schon öfter mal anhören. Und ja, dann hat man dann irgendwie versucht, dann irgendwie nochmal 50 € sich irgendwo aus den Rippen zu leiern. Aber auf der anderen Seite, das waren dann eben halt auch schon 10 Tickets, die er erstmal verkaufen muss. Das hört sich jetzt nicht so viel an, aber verkauft die mal so als Einzelband.
Ja, ich meine, wir haben ja auch noch ganz andere Erfahrungen gemacht, wo richtig, richtig auf die Schnauze gefallen sind. Aber
das war ein bisschen später.
Anderes Thema, ne? Aber ich meine, das war noch so, ein bisschen Spritgeld ist ja okay, ne? Das kann man ja durchaus machen. Und ein bisschen mehr wäre natürlich auch okay. Ich meine, man gibt halt, was man hat, ne? Nur wenn du halt nicht die Massen verdienst, kannst du halt auch nicht viel ausschütten, ne? Ich meine, du warst der letzte Mensch, der da geizig war, ne? Wenn du da was veranstaltet hast, so, man hat immer alle dran beteiligt, wenn da was reinkam, ne?
Ja.
Aber es war halt leider selten der Fall, ne? Wenn man mal so ein kleines Konzert gemacht hatte, dann, oder ein Festival, wie du in dem Sinne. Ja, das muss man erstmal alles reinholen, ne? Was du da an Kosten drin hast.
Ja, wenn ich mal so ganz vorne anfange, dann war es tatsächlich so, dass ich irgendwann so im Sommer oder Herbst 2003, das hatte ich hier auch im Podcast tatsächlich mal erzählt, da waren wir mal in Oberhausen in der Turbinenhalle und da habe ich ein Plakat hängen sehen für so ein kleines Konzert mit den Slaves of Cruelty und In Cold Eternity und Late in Ashes. Die haben nebenan einen Tag später gespielt im Saint. Da sind wir dann hingegangen und da war dann so ein bisschen die Idee, dass man sowas doch auch mal in Gladbeck machen sollte. Ja, und da habe ich dann mit meiner damaligen Freundin, meiner Schwester und dem Freund von meiner Schwester, wir haben uns dann zusammengetan und haben gesagt, hey, lass uns doch mal sowas auf die Beine stellen. Und dann, ja, der eine, der hat dann halt die Location, das war das Maxus, so ein Jugendzentrum von den Falken, angesprochen. Ich habe die Bands angesprochen, dann haben wir, dann wir wussten halt wirklich gar nicht, was man so machen muss. Und wir hatten dann aber Glück, dass wir mit den Slaves of Cruelty aus Castor Broxel, Entschuldigung, dass die halt ein bisschen mehr Erfahrung hatten und die haben dann für die PA gesorgt. Das war witzigerweise die Technikkampf von Steam mit Steel. Also
Hießen der nicht später Oneiros genau. oder irgendwie sowas?
Ja, ja. Ganz genau. Ja, die haben sich dann ein Jahr später hießen die schon. Ja, ein Jahr später hießen die schon Oneiros, ja. Und aber witzigerweise kam halt die Technik da schon vom Steam mit Steel Festival. Da waren hier Kai und Hardy, die waren dann da und haben da die Technik betreut. Also eigentlich hauptsächlich die Soundanlage. Mehr hatten wir da damals im Großen und Ganzen nicht in der Bude. Ja, und dann,
Grüße gehen raus, ne, an Kai und Hardy.
Ja,
auf vielleicht jeden Fall. Auch mal als Gast irgendwann demnächst mal einer von denen.
Ja, wer weiß. Müssen wir so mal ansprechen bei Gelegenheit. Ja. Ja, wenn ihr das hört, dann könnt ihr auch uns ansprechen. Naja, auf jeden Fall, die haben dann dafür die Beschallung gesorgt und das lief dann so, wir waren da halt ohne Risiko drin, wir haben halt nur plakatiert, wir haben halt wirklich so richtig oldschool selber Plakate, das waren DIN A4 Blätter in schwarz-weiß, die haben wir dann wirklich überall aufgehängt, wo es irgendwie ging, an jeder scheiß Tankstelle, in jeder Kneipe und haben Flyer selber gedruckt und ausgeschnitten und so ein Scheiß, sind dann...
Die hast du auch noch, ne?
Irgendwo habe ich die noch, ja. Ja, irgendwo habe ich die noch. Ja, damit sind wir auf jeden Fall durch die Gegend getigert und haben die überall untergebracht, wo es irgendwie ging. Also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir nach Dorsten gefahren sind und an so einer Tankstelle, die an dem Zaun, wo die Autos ihre Reifen aufgepumpt haben. Da haben wir dann Plakate aufgehängt. Also wirklich völlig bescheuert, aber ja, halt überall einfach hingeballert, ne? Und ja, das lief dann so, dass die Einnahmen, die sind dann tatsächlich nicht bei uns gelandet, die sind bei den Slaves gelandet, weil die halt die Technik auch finanziert hatten. Aber das lief tatsächlich so gut, dass wir direkt im Anschluss eigentlich gesagt hatten, wir machen es im nächsten Jahr wieder. Und ja, haben wir dann auch mit einer ähnlichen Besetzung. Wir haben dann Oneiros wieder geholt und dann aber noch zwei andere Bands. So, ne, also die anderen, die gab es dann auch zum Teil schon nicht mehr. Mhm. Aber ansonsten waren die Bedingungen ähnlich, bis auf den kleinen Unterschied, dass wir in der Zwischenzeit den Tommy kennengelernt hatten und der ist Veranstaltungstechniker und der hat uns dann damals mit Sound und Lichter versorgt, bis der Arzt kommt. Also mit so einer fetten Anlage, dass wir da einen Aggregat in den Garten stellen mussten und solche Geschichten. Und ja. Da liefen die Einnahmen dann bei uns zusammen und es hat so gerade eben mit ein bisschen Sponsoring und so dann noch gereicht. Also sind wir wirklich da mit Pressemappen vorher losgerannt und so, um Sponsoren einzuwerben. Waren bei der örtlichen Presse und so, um Leute halt irgendwie aufmerksam zu machen. Ja, aber da lief es dann auch noch mal ziemlich gut. Und also wir haben da auch nichts mit verdient, aber wir haben zumindest keine Miesen damit gemacht. Ne? Das war auch alles nicht angemeldet. Das Finanzamt hat da nie was von erfahren, was wir da getrieben haben. Ne?
Und bis jetzt.
Ja, auch jetzt nicht. Das ist so lange her. Das waren halt 2004 beziehungsweise 2005 dann. Ne? Ja, nur leider war es dann so, dass wir in dem Jahr da so die Hütte abgerissen haben, dass wir da rausgeflogen sind. Die wollten uns dann da nicht mehr haben, weil es einfach zu lange und zu laut war und zu exzessiv. Und da mussten wir uns für 2006 dann halt umgucken und haben dann über viele Umwege dann eine Location gefunden. Die Taubenhalle in Gladbeck, die gibt es heute leider nicht mehr. Ja, das war von so einem Taubenverein, die Einsatzhalle. Das heißt, da sind die mit ihrem LKW reingefahren, haben die Tauben dann in irgendwelchen Käfigen da in den LKW reingestopft. Der ist dann, keine Ahnung, irgendwo nach Bayern gefahren und hat die Tauben rausgelassen. Und die sind dann wieder nach Hause geflogen. Auch irgendwie so ein Hobby, was heute, glaube ich, keiner mehr kennt. Auf jeden Fall, die Halle war, im Prinzip war das vier Wände und ein Dach und ein großes Rolltor. Aber da stand auch ein Tresen drin und die hatten Toiletten. Aber natürlich auch nicht genug Strom für unsere Bedingungen. Und dann haben wir gesagt, naja komm, wenn wir das schon machen, dann machen wir es auch ein bisschen größer und dann auch direkt zwei Tage. Und das war dann das Cold Winterfest 2006. Und ich weiß nicht, wie wir auf die Idee gekommen sind zu sagen, wir machen am ersten Tag, am Freitag machen wir Gothic und am zweiten Metal. Ich glaube, das hatten wir uns im Cage Club abgeguckt.
Also ich glaube, so ganz stringent war es auch nicht. Was ich so ein bisschen bemerkenswert daran finde, ist, damit hatte ich ja dich ja damals kennengelernt und ich hatte mir Karten gekauft, aber ich konnte irgendwie nicht hin.
Ich hatte die Tickets,
ne? Und du hattest mir auch das Bändchen da noch im Nachgang mitgebracht, aber ich war leider nicht da. Ich wäre gern gekommen, aber irgendwas war da, das es mir unmöglich gemacht hatte, an einen der beiden Tage vor Ort zu sein.
Schade. Wobei du da tatsächlich schon ein Jahr weiter bist, das war nämlich 2007 dann. Wir haben uns im Sommer 2006 kennengelernt.
Ja, du hast vollkommen recht, ja. Das war sieben,
Erste Runde schon durch und 2007 war dann aber praktisch nochmal genau das gleiche Spiel da vor Ort. Und wir hatten halt immer so, um dem Namen gerecht zu werden, hatten wir immer gesagt, wir wollen das am letzten Wochenende im Januar machen, ne? Und das war auch wirklich immer einfach schweinekalt. Also ich weiß noch, 2007 hatten wir da richtig bombastisch aufgefahren. Da hatten wir da noch irgendwelche, also erstmal hatten wir wieder ein Riesenaggregat und dann haben wir uns da hinten so einen Baucontainer hinstellen lassen. Der wurde dann mit einem LKW angeliefert und so, solche Späße. Und wir hatten die ganzen Getränke für Backstage, also für die Musiker, die hatten wir draußen gelagert. Es war nur so schweinekalt, dass wirklich alles, wo kein Alkohol drin war, komplett eingefroren war. Das war schon echt abenteuerlich damals. Da habe ich das erste Mal gesehen, was passiert, wenn du eine Cola-Flasche nimmst, die auf minus 10 Grad abgekühlt ist und du denkst, oh geil, kalte Cola. Und dann machst du die auf und in dem Moment, wo der Druck entweicht, friert die einfach komplett durch. So. Ja, aber das war eine schöne Zeit. Leider mussten wir dann auch die Location nach 2 Jahren wieder verlassen und sind dann nach Oberhausen gegangen und haben dann, weil wir...
Ja, das war ja ein neues Kapitel dann, ne?
Das war tatsächlich ein neues Kapitel.
Exil.
Genau, dann haben wir uns einfach Exile Festival genannt, aber haben aber im Prinzip genauso weitergemacht wie vorher, ne? Also 2 Tage und maximal 5 Euro.
Aber du springst schon wieder ein bisschen schnell. Ja. Erzähl doch mal so ein bisschen, warum dir das so wichtig war, auch dass das nicht mehr das Cold Winterfest sein konnte. Ich meine, das hat ja einen Grund gehabt, ne? Du hast ja gesagt, irgendwie, das eine ist so ein Gladbecker-Festival und erzähl mal so ein bisschen über die Hintergründe.
Ja, also wir hatten halt bei dem ersten 2004 hatten wir als Untertitel Metal Comes to Gladbeck gesetzt und das wollte ich halt auch, ne? Also ich wollte halt wirklich explizit die Szene nach Gladbeck holen, weil zumindest in meiner Wahrnehmung hat die damals nicht existiert. Da mögen Leute wie der Dennis irgendwie eine andere Meinung zu haben. Also es wird vermutlich auch später im Interview so ein bisschen durchkommen, weil er ja nun mal auch selber als Musiker aktiv war. Und es gab auch eine Reihe von Bands, allerdings nicht so wirklich aus dem Hartwurst-Sektor. Also das war dann eher so Alternative Grunge irgendwie so. Und Metal hat in Gladbeck eigentlich keine Rolle gespielt und das immerhin in der Heimatstadt von Chris Boltenthal und Gravedigger so, ne? Und das war da mir dann damals einfach so ein bisschen wichtig, dass wenn es halt in Gladbeck nicht mehr stattfinden kann, dann nehmen wir auch einen anderen Namen dafür. So immer mit dem Hintergedanken, dass wir vielleicht irgendwann mal zurückkommen und dann auch den alten Namen wieder aufleben lassen. Dazu ist es nie gekommen, weil wir auch mit dem Exile Festival eigentlich nie zweimal am gleichen Ort waren. Das war halt einfach immer schwierig. Wir sind damit dann echt so durchs Ruhrgebiet getigert, ne? So.
Ja, es hat halt keinen bestimmten Standort gehabt, ne? Du hast halt gesagt, Kult Winterfest war Gladbeck und alles andere drumherum hast du halt genommen, was, wo du eine gute Location bekommen hast. Aber da kommen wir ja gleich zu, ne? Zu der ganzen Exile-Geschichte.
Genau. Ja. Aber das war mir halt einfach wichtig, dass wir da so ein bisschen, ja, also Kult Winterfest war halt eine Gladbecker Geschichte und Punkt. So, und wenn es dann nicht da stattfinden kann, weil es keine Locations gibt, also wir haben auch wirklich geguckt, wir haben diverse Locations versucht zu kriegen, aber es war einfach schwierig. Also entweder die waren zu teuer oder zu groß oder, also wir hätten auch beispielsweise versuchen können, die Stadthalle zu kriegen, aber weißt du, wenn die, da gehen 1000 Leute rein, das ist einfach Quatsch. So, das ist einfach Unsinn. So, die Tauben, selbst die Taubenhalle, in der wir waren, die beiden Jahre da, die war eigentlich schon zu groß. Da ging irgendwie, mit gutem Willen ging da irgendwie 500 rein. Und das war eigentlich
schon. Aber eine schöne Sache, wie du ja schon gesagt hattest, das Metal Bash Open Air, jetzt ist endlich mal Metal in Gladbeck salonfähig geworden nach all den Jahren.
Ja, tatsächlich haben Teutonic Slaughter, die Thrash Metal Band aus Gladbeck, die leisten da eine ganze Menge, ja. Kann man nicht anders sagen. Die haben es geschafft. So. Also es gab auch in den Jahren danach, ich weiß nicht mehr, wann das war, das muss irgendwann nach 2010 gewesen sein. Gab es mal in der Maschinenhalle in Gladbeck-Zwecke so eine Veranstaltung, wo dann auch wirklich Gravedigger gespielt haben. Das war immer mein großer Traum, dass ich irgendwann mal Gravedigger auf dem Cold Winterfest spielen lassen kann, wobei man da jetzt dann wirklich über den Underground-Charakter sich sehr streiten kann, wenn man so eine Band dann holt. Aber die haben dann in der Maschinenhalle gespielt. Dann, aber ich weiß wirklich nicht mehr, wann das war. Das muss irgendwann so um 2010 rum gewesen sein. Also da waren wir da schon lange
schon
weg.
Schon ein bisschen her auf jeden Fall.
Ja. Ja, so war das. Und dann sind wir halt weitergegangen, erst nach Oberhausen, ins Druckluft hieß der Laden. Das war auch super. Da auch ähnlich, also eigentlich komplett das gleiche Konzept. Da gibt es noch irgendwie so ein paar Zeitdokumente bei Heavy Metal Home TV zu. Da wurden wir damals, ich glaube, das erste Mal interviewt vom Illy.
Muss auch in Bahnhofsnähe, ne? Ich kann mich dran erinnern. Da war ich ja auch ein bisschen stärker noch involviert. Dann zu der Zeit, da kannten wir uns ja auch schon.
Ja, das Druckluft ist so ein, ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie, glaube ich, was Städtisches, aber auch irgendwie super links alles. Die hatten auch irgendwie eine Wagenburg früher hinten drauf und so. Also das war irgendwie richtig abgefahren, das Ding. Bahnhofsnähe kann ich dir gar nicht sagen. Ist möglich, aber da war auf jeden Fall das Eisenlager, war da direkt um die Ecke.
Ja, ja, das ist alles fußläufig erreichbar. Ja? Das ist alles nicht weit weg, ja.
Ich bin da immer nur mit dem Auto gewesen, deswegen weiß ich da nicht mehr so genau. Ja, das war auf jeden Fall 2008. Dann sind wir 2009 sind wir nach Dortmund gegangen, ins Das Zentrum hieß es. Und ja, auch
da ähnliches Konzept. Das war doch so ein bisschen im Abseits gewesen, ne?
Ja, in Dortmund-Landstrop ist das.
Ja,
das
kann mich da dunkel dran erinnern. Da hattest du echt coole Bands da auch, die man so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich weiß gar nicht mal, da war so eine Band, ich komme auf den Namen nicht mehr. Das war so eine, ich will nicht sagen Pagan-Band, aber die haben
deutsche Pagan-Text.
Sturmprophet,
ja,
genau.
War so eine Black Großartig. Metal Band, ja. Ich glaube, die gibt's auch nicht mehr. Die ja, waren Black nur richtig
Metal
cool.
Nicht so Folk Black Metal, irgendwie sowas. Ne, es war schon sehr melodisch, was die gemacht haben. Aber die fand ich richtig cool. Also das ist echt was richtig Schönes gehabt und auch der Rest, das war einfach großartig. Von vorne bis hinten. Mystery hattest du, glaube ich, auch da gehabt, ne?
Ja, die waren auch schon zum zweiten Mal da. Die waren schon einmal in der Taubenhalle. Ich weiß gar nicht, ob die im Druckluft auch da waren. Ich glaube nicht, aber ja, in der Taubenhalle waren die auf jeden Fall einmal, dann waren die da.
Corey Shadwell noch damals, ne?
Ja, genau. Ja, die war ja schon die zweite oder dritte Sängerin von denen, ja. Die springt ja heute auch noch auf dem Steamy Steel gerne mal rum mit Viktor Smolski. Ja, genau, das war dann in
Dortmund.
In Dortmund waren wir, genau. Ja, wir hatten ja ein bisschen technische Probleme, deswegen müssen wir gerade versuchen, den Ansatzpunkt wieder zu finden. Genau, wir hatten über The Mystery gesprochen, die da dann auch aufgetreten sind. Und ja, danach sind wir dann nach Herne gegangen, ne? In 2010. Und da hatten wir dann Orden Ogern, die dann auch zum wiederholten Mal schon da waren. Die waren zum zweiten Mal da. Und da hatten wir doch auch hier, mein Gott, wie hießen die denn?
Layment?
Also Layment hatten wir auf jeden Fall natürlich da, aber hier auch so eine ganz große Band. Ja, fällt mir später wieder ein.
Ja, Sacred Steel.
Ja, Sacred Steel, richtig, genau. Da haben wir uns echt was von versprochen.
Und da hast du mir auch so einen kleinen Gefallen mitgetan, weil die so ein bisschen so diesen Merciful Fate Touch haben. Ne? Also nicht so ganz deins, aber ich fand's schon schön, dass du die da hattest.
Ja, die waren auch super. Die waren auch total umgänglich. Die waren wirklich super nett. Das hat echt gut funktioniert mit denen. Und ja, im Pluto, so hieß der Laden da, ne? Ja. In Herne, da waren wir dann auch nur das eine Mal in 2010 und dann war auch Schluss tatsächlich mit Exile Festival. Ne? Wir sind dann, ja, wir haben den, nee, das stimmt doch gar nicht, wir waren noch 2011 nochmal da. Ach, ich kriege das alles nicht mehr zusammen.
Das ist schon so lange her. Ich hatte gehofft, du hast die Flyer und die Plakate noch irgendwie bei dir.
Nee, die musste ich irgendwann mal runternehmen und ja. Naja, auf jeden Fall, 2010 waren wir da, 2010 und 11 so, und dann war Feierabend. Dann haben wir erstmal die ganze Nummer eingestampft und sind dann ja 2014 nochmal wieder zurückgekommen. Ne? Da haben wir dann irgendwie diese Exile Metal Nights gemacht im Helvete.
Ja, aber ich glaube, die ganzen 3 Jahre waren jetzt auch nicht Schluss dazwischen, glaube ich. Ne? Ich glaube, da war noch irgendwas. Irgendwas hat man
ja,
noch
kann gemacht. Sein, dass wir hier und da irgendwelche Sachen gemacht hatten. Wir hatten ja so 2010 haben wir ja sogar zwei Exile Festivals gemacht. Da hatten wir sogar noch irgendwie die Exile Festival Spring Edition und solche Geschichten dann gemacht, ne, die dann so ein bisschen kleiner, mit ein bisschen weniger Aufwand waren, auch in Herne.
Ja, es ging auch so ein bisschen mit deiner Selbstständigkeit einher, aber da hat sich ja alles vorne und hinten nicht rentiert. Ne? Zu der Zeit, wo du dann auch, sag ich mal, so Comedians veranstaltet hast und sowas. Ne? Das war ja alles eine Zeit damals. Ne?
Ja, genau. Also da war dann so der Versuch, mich dann in der Branche selbstständig zu machen. Und ja, Comedians dann da im Pluto und so, das hatte vorne und hinten alles nicht funktioniert. Und ja, da war dann irgendwie relativ schnell Schicht. Und ja, wie gesagt, dann sind wir 2014 dann nochmal mit Maxal dann einmalig zurückgekommen. Das hat aber auch nicht so richtig gezündet, ne? Das war so ein bisschen enttäuscht.
So richtig draufgezahlt.
Ja, da war der Spirit teuer. Irgendwie weg, ne?
Ja. Ja, keine Ahnung, hat sich von und hin nicht gelohnt. Ich meine, man macht's ja nicht, damit es sich lohnt, aber man ist ja auch schon ganz froh, wenn man nicht auf seinen Kosten hängen bleibt, ne? Und da haben wir, glaube ich, richtig reingebuttert damals. Da waren ein paar hundert Euro und uns das so der Spaß gekostet. Teure Party,
ja.
Das haben wir gesagt.
Ja,
ja. Ne?
Ja, vor allem auch mit diesen Metal Nights, da war ja so ein bisschen das Konzept, dass wir direkt zwei Wochenenden nacheinander das Helvete da gebucht hatten, ne? Mhm. Und dann haben wir ja gesagt, wir machen so immer Freitag, Samstag und dann halt, wie gesagt, dann vier Abenden und dann immer so unter verschiedenen, ja, wir wollten immer so verschiedene Genres da machen.
Dann irgendwie die Thrash Night, ne? Die Black Night. Wir hatten eine Thrash Metal Night, wir hatten eine Death Metal Night, wir hatten eine Power Metal Night. Das Konzept war schon ganz cool so, aber unterm Strich, naja, hat sich's halt so nicht gelohnt, ne?
Nee, finanziell hat sich das nie gelohnt. Und das war halt auch immer blöd, weil so als Student damals auch noch oder dann mit ganz kleinem Geld, was man dann irgendwie hier und da dann schon verdient hatte, war das einfach schwierig, ne?
Ja, da waren wir so ein bisschen schon on the job gewesen. Sonst hätten wir es, glaube ich, auch nicht gemacht. Also in unserer reinen Studentenzeit hätten wir die Kohle, glaube ich, auch gar nicht gehabt. Tat weh, aber das war jetzt nicht kriegsentscheidend für uns, glaube ich, damals. Nur, dass wir halt gesagt hatten, naja, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ne?
Ja, genau. Also damit war es dann halt für uns eigentlich auch erledigt. Ne? Das war so zumindest, was so die selbstveranstalteten Sachen dann anging, war es dann durch. Ich hatte zwischenzeitlich ein Jahr nochmal beim Steam It Steel, als sie das erste Mal an der Location waren, wo sie jetzt leider nicht mehr sind. Mhm. Das muss auch 2010 gewesen sein.
Ja, warst du Mitveranstalter, ne? Ja.
Da war ich einmal Mitveranstalter, genau. Da hatten die dann damals aber auch noch Eintritt genommen. Die waren ja vorher, waren sie ein paar Jahre in der Matrix, wo ich heute war. Oha, da waren sie zweimal, meine ich. Auch jeweils immer ein ganzes Wochenende mit mehreren Bühnen vertreten. Und und davor waren sie im Spektrum und davor war ich nicht dabei. Keine Ahnung. Aber die waren ja auch immer, die waren immer so ein bisschen die Vorbilder, ne? Für das, was ich da so gemacht habe damals.
Ja, vor allem, die haben auch eine schöne Location gehabt, ne? Ich meine, das war schon grandios. Kann man nicht anders sagen. Eins meiner liebsten Festivals, auch bis heute. Schade, dass es in der Form so nicht mehr stattfinden wird, aber da muss man eine Lanze verbrechen. Gibt wenig so coole Tagesfestivals wie das Steam It Steel damals im Ruhrgebiet. Das war richtig gut in Kastrop.
Ja, die haben schon ein bisschen eher angefangen als ich damals, ne? Die haben, glaube ich, 2002 angefangen. Die waren halt schon ein bisschen drin, hatten dann, glaube ich, beim allerersten Mal ein Open Air gemacht und dann waren sie im Spektrum ein paar Jahre, weiß nicht, drei Jahre oder so. Ja, und dann halt Matrix und dann an die Location, wo sie ja bis letztes Jahr jetzt noch waren. Das Gelände wurde jetzt verkauft. Die haben jetzt allerdings nicht aufgegeben. Die werden auch dieses Jahr wieder was machen. Mhm. Allerdings an einer anderen Location, aber auch wieder in Kastrop-Rauxel. Ja. Also die haben aber da auch so ein bisschen so dieses...
mal ganz kurz eine Lanze für brechen, wo wir heute über Underground reden wollen. Agamemnon, ne, einmal die Band vom Kai unter anderem. Und The Claymore. Tolle Bands, ne? Also Agamemnon, richtig gute Death-Metal-Band, kann man nur jedem empfehlen, der auf die Musik steht. Und auch The Claymore, leider über die Jahre weit unter ihren Möglichkeiten geblieben, hätten so viel mehr verdient gehabt. Ich glaube, aufs Rockhard hatten sie es.
Aufs Rockhard haben sie es einmal geschafft,
wollte ich gerade sagen, ne? Waren sie einmal da, ne? Aber grandios, ne? Feiere ich immer wieder gerne ab und muss man eine kleine Lanze für brechen. Hat uns so ein bisschen begleitet, ne, in den Underground-Zeiten, aber auch gerade Agamemnon, ne? Keine Ahnung, die sind eigentlich auf einem ziemlich guten Niveau. Schade, dass
auf jeden Fall
nicht mehr Beachtung bekommen. Aber vielleicht durch den Podcast, den eh kein Schwein hört. Kann man nicht anders sagen. Hört euch Agamemnon an, wenn ihr Death Metal mögt und auch gerne The Claymore, wenn ihr ein bisschen Power Metal mögt. Super.
Agamemnon,
sag ich doch.
Auf jeden Fall, die hatten nicht nur das Hauptfestival, die haben ja auch immer ihre Steam City Roadshows damals gemacht. Da waren die dann in so kleineren Läden. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie die Bude hieß. Die waren ein paar Mal waren die im Haus Österreich. Das gibt's, glaube ich, auch noch. Aber auch in so anderen Schuppen, wo mir jetzt wirklich der Name entfallen ist. Und da habe ich dann auch die ganzen Truppen kennengelernt, die ich dann so im Laufe der Jahre dann auch selber mal veranstaltet habe. Sowas wie Custard und sowas.
Ja, auch großartig.
Die sprangen da immer rum. Ja, großartige Power-Metal-Band oder True-Metal-Band. Ich weiß nicht, wie man es nennen will. Die haben es auch irgendwie zu frühen Wacken-Ehren geschafft tatsächlich.
Ja, auch schade, ne, dass die so verhältnismäßig klein geblieben sind, aber die sind echt großartig, ne? Und das ist auch das Schöne, wenn wir so ein Thema wie Underground behandeln. Es sind halt einfach Bands teilweise, über die wir sprechen, die wirklich richtig gut sind und es unverständlicherweise nicht geschafft haben, den großen Sprung zu machen, ne? Also so, wo dann halt so große Bands stehen, dazu mal irgendwie so ein Wacken-Headline, okay, ne? Aber es ist einfach richtig, richtig guter Power Metal, auch bei Kastart, ne? Und der Sänger einfach
Ja.
mit der Bandbreite fantastisch. Also ich
Oh ja, der
verstehe es nicht,
Olli.
dass die so klein geblieben sind, ne? Keine Ahnung.
Gimli aus Herne. Ja,
Ja.
es ist wirklich irgendwie ein bisschen, ist teilweise komisch. Auf der anderen Seite, ja, wie definierst du Erfolg, ne? Also ich meine, Kastart ist eine Band, die, ich weiß gar nicht, wann die sich gegründet haben, aber ich glaube irgendwie so was wie 1988 oder so.
Ja, ich
Also
hätte
die
es ihnen
gibt es
einfach
auch
auf jeden
wirklich
Fall
schon
gegönnt,
ewig lange.
mal einen guten Slot irgendwie auf einem dicken Festival zu haben. Ich meine, von der Musik leben ist ein sehr hehres Ziel, das können die wenigsten. Das ist wahrscheinlich auch so nicht drin, aber mal so ein bisschen mehr, naja, mehr gerissen zu haben, ne? Mal einen größeren Slot auf größeren Festivals, so, das hätten sich echt schon verdient, weil da haben so viel schlechtere Bands auch schon gespielt auf wesentlich besseren Slots, ne? Und die sind wirklich richtig gut. Also. Da kann man
Ja,
echt nichts
da
sagen.
gab es so, also vor allen Dingen, wenn man so über die Bands redet, die auch meiner Meinung nach den Biss und die Fähigkeiten dazu hatten, halt eben sowas wie die, die wir jetzt genannt haben. Ich meine, man hat dann noch so viele andere, ne, sowas wie Damage Justice auch aus Herne,
Auch großartig, ne?
ja, das
Also,
war aber immer nur ein Hobbyprojekt, ne, und die waren
Grüße
damit
gehen
auch,
raus
glaube
an
ich,
Joss
glücklich.
an der Stelle.
Ja, der ist ja
Aber
schon ewig nicht mehr dabei,
ja,
aber
aber
ja.
trotzdem, ne? Ich meine, dadurch habe ich die Band damals kennengelernt. Vor allen Dingen, wo er noch damals mit Chalice of Life bei dir auf dem Festival aufgetreten ist. Das war noch weit vor Damage Justice, ne? Wo er da drin war. Und
Ja, der war halt Fan, ne? Der
ja.
stand 2006, stand der auf dem Cold Winter Fest und hat der mit Justice mega abgefeiert und ein paar Jahre später war er
Ja,
dann selber da als
war
Bassist
da, ne?
drin. Da ist
Ja.
so ein kleiner Fantraum ist da
Ne?
wahr geworden für ihn, glaube ich. Aber mittlerweile ist er auch nicht mehr dabei, ja.
Nee, ich meine,
Ja.
ich habe sie jetzt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was die jetzt aktuell so machen, aber hat mir immer sehr gut gefallen. Ne? Damage Justice war eine gute Band. Wir haben echt einige feine Bands kennengelernt in der Zeit und auch über, naja, sag ich mal so, über Kontakte dann. Ne? Ja, keine Ahnung, aber da wird man so sentimental bei, so ein Stück weit, finde ich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, wir werden ja irgendwann auch nochmal eine Folge über Bands machen, wo man dann auch so Sachen wie The Very End und Solar Fragment und sowas, ne? Also die ganzen Truppen, die wir dann da auch hatten, die kann man da dann nochmal irgendwie ein bisschen genauer beleuchten. Und wie gesagt, wie du schon sagst, so die meisten, die hätten deutlich mehr verdient als das, was sie dann nachher gekriegt haben. Einige haben so ein bisschen am Erfolg geschnuppert, wie die, die ich jetzt gerade genannt habe, ne? Die sind ja so ein bisschen größer geworden hier und da.
Ja, aber auch nicht
Aber
so
das ist.
groß, ne? Ich
Ja, aber
meine,
das ist
Solar
halt alles
Fragment
nicht.
ist vielleicht noch mal
Ja.
eine andere Liga, aber ja, auch nicht
Ja,
ganz,
das ist
ne?
halt
So
nicht so
weit weg
das,
ist das nicht.
wo man eigentlich hin will, so als Musiker, ne?
Ja,
Aber
ist
wie
die
gesagt.
Frage halt, wo du hin willst. So, ich glaube, die meisten wollten auch gar nicht so weit weg, aber ich hätte es ihnen einfach so gegönnt, mal auf einem schönen Festival mal einen schönen Slot zu haben oder sowas, ne? Und halt ich immer nur, also ich meine, was heißt nur? Es ist ja schön, wenn man hier lokal auftritt und einen gewissen Bekanntheitsgrad hat, aber ich meine, einfach mal so ein Wacken, nicht Headline, aber mal zum späten Nachmittag spielen oder so, das wäre mal fein gewesen für ein paar Bands, die wir kannten, ne? Das wäre
Ja,
auch
vielleicht
echt,
auch einfach mal auf Tournee gehen oder so, ne? Und
ja.
das ist ja schon für die allermeisten ein absoluter Traum, irgendwie mal zu sagen, wir
Ja,
machen
ich
mal
meine, das
eine
machst du
kleine
halt in
Tour.
deinem Urlaub, ne? Ich meine, wenn du von der Musik nicht leben kannst, so, wo willst du es hernehmen? Da müssen halt viele Leute zusammenkommen, die gleichzeitig Urlaub haben, damit das überhaupt irgendwie funktioniert. Das geht so nicht, ne? Also wenn das nicht gleichermaßen der Traum von allen ist und man bereit ist, sehr viel dafür zu opfern, so, dann bleibt es halt ein Hobby, ne? Dann ist es so.
Ja gut, ich meine, es gibt die Ausnahmen, ne? Also solche Truppen wie Orden Ogan, die ja nur wirklich mittlerweile zur ersten Liga gehören, die halt auch einmal auf dem Cold Winter Fest und einmal auf dem Exile Festival gespielt haben.
Ja, aber Sepp wusste auch schon von Anfang an, wo der hin wollte, ne?
Der wusste, wo
Also,
der hin will, ja,
ja, und das hat er auch
definitiv, ja.
geschafft. Und man muss auch sagen, einmal ein bisschen Werbung machen jetzt hier. Angus McSix, ne?
Ja, ich
Wo wir
weiß, da
gerade
ist
bei
er
gutem
dabei,
Power Metal
ja.
sind, da ist er ja auch als Skeletor-Verschnitt mit drin. Großartig. Ich feiere das so derbe ab, ne? Das ist mit eins der geilsten Porno-Sachen, die ich seit langem gesehen habe. Also ganz, ganz große Klasse. Und da macht er halt einfach auch gut, ne? Und auch die letzten Organscheiben, die waren super, ne? Also da kannst du nichts sagen. Muss hier ein bisschen reinhören, aber wäre vielleicht auch nochmal ein Thema für eine andere Folge. Aber mir hat's gut gefallen. Der macht seine Sache echt gut. Er wusste, wo er hin wollte. Und der Erfolg gibt ihm recht. Er hat auf dem Wacken gespielt.
Ja, und wobei man bei Seb auch sagen muss, der hat mich immer Nerven gekostet, wenn der bei uns spielen sollte. Weil man konnte sich so ein bisschen drauf verlassen, dass kurz vorher immer ein Anruf kam von ihm. So, oh, ich bin krank. Ich weiß nicht, ob ich den Gig spielen kann. Und dann bist du losgerannt und hast irgendwie versucht, noch einen Ersatz zu finden, dann meistens waren es dann irgendwie The Claymore, die dann gesagt haben, so, ja, wenn die ausfallen, dann stehen wir Gewehr bei Fuß, und dann hat es dann doch irgendwie immer geklappt mit Orden Ogern. Aber das war schon immer irgendwie so, also da hat Seb bei mir schon immer für Blutdruck gesorgt. So.
Ja, kann ich verstehen. Aber das wäre auch so nicht böse, schlecht, ne, nicht gewesen, weil Claymore auch immer ziemlich geil waren, egal mit welchem Sänger, aktuell mit Pan, ne, auch ein lustiger Kerl, den wir auch schon ewig kennen. Also er uns wahrscheinlich nicht, aber das ist halt auch so ein bisschen,
Stepan.
Ja, keine Ahnung, so eine Szene-Ikone hier, ne? Also
den habe ich das erste Mal gesehen in dem Laden, wo wir nachher die Spring Edition gemacht hatten vom Exile. Boah, ich weiß nicht, echt nicht mehr, wie der hieß, der Laden da in Herne. Auf jeden Fall, da hatte der mit seiner ersten Band mit
Chimera. Also
seine erste mit Chimera, genau.
Chimera,
so eine,
nicht
auch
Chimera.
So eine
Chimera ist ja die Power Metal Band, mein Gott, Metalcore Band. Chimera.
Ja, die hießen nur Band, ähnlich, ja. Da stand er auf jeden Fall auf der Bühne und hat irgendwie mit dem Schwert rumgepostet und hat irgendwie die Deckenpaneele mit seinem Schwert oben rausgekloppt, hat, weiß ich noch.
Das war übrigens unser gemeinsames erstes Live-Konzert, was
das
wir
war
zusammen
im Cage
geguckt hatten.
Ja.
Im Cage, ja. Wo du gesagt hast, das war
genau.
So eine Power-Metal-Band, damals von unserem Studienkollegen S, der war da noch drin, Bassist, glaube ich, ne? Der S.
Genau, ja.
Du dachtest, ich habe ihm das Edgar-Shirt geklaut. Und ja, da haben wir uns die angeguckt und da war Pan damals Sänger. Da habe ich den kennengelernt. Ja. Und der hat dann immer diese lustigen Kundenfotos gemacht. Naja.
Ja. Ja, Pan ist auch ein absolutes Urgestein in der Szene.
Auf jeden Fall.
Da gibt es nichts. Ja. Ja, das war so. So im Großen und Ganzen war es, zumindest was meine Veranstalterkarriere angeht, war es das dann auch schon. Ich habe hier und da viele kleinere Sachen gemacht. Ich hatte noch mal so 2005, 2006 rum hatte ich in so einem anderen Jugendzentrum, das war aber mehr so ein Wohnzimmer, so sehr, sehr kleine Konzerte veranstaltet, wirklich so auf dem Fußboden mit nur einer Band bei freiem Eintritt. Wir haben nur irgendwie Flaschen Bier verkauft.
Ach, das war doch hier noch in Gelsenkirchen teilweise, wo wir um die Ecke gewohnt haben. Weißt du noch, das eine Ding, das war doch... Da sind wir irgendwie 10 Minuten hingelaufen, wenn überhaupt.
Ja, Froschkönig oder was meinst du?
Nee, Froschkönig meine ich nicht. Die Straße, wo du gewohnt hast, da
so.
Runter, und da hast du auch mal irgendwie auch so ein Ding gemacht. Irgendwie so ein kleines Underground-Teil, glaube ich.
Ja, ich weiß den Laden, den du meinst.
Ja.
Nee, aber die meine ich tatsächlich nicht. Das war in Gladbeck damals, das hieß Kurt-Löwenstein-Haus oder so. Und das war irgendwie auch von den Falken, und das war mega klein. Aber das war einfach witzig, weil man hat dann irgendwie eine Band geholt, hat gesagt, ihr seid für die komplette Technik und für alles zuständig, wir machen Werbung und Bierverkauf. Und das hat teilweise, hat das wirklich gut funktioniert. Also das hätte sich irgendwie ab dem ersten Gast da schon rentiert für uns, weil wir halt praktisch keine Kosten hatten. Aber da waren dann so teilweise, waren dann da so 80 Leute oder so bei so Wohnzimmer-Gigs. Ja, das hat natürlich mega Spaß gemacht. War richtig gut. Da haben wir aber auch nur dreimal gemacht oder so. Ja, dann sind wir nochmal irgendwie in so ganz seltsame Locations gegangen. Irgendwie in so einem Hotel. In Kirchhellen waren wir mal. Ja, da hatten Layman und noch ein paar andere dann hatten wir da. Und das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber wir waren da, glaube ich, nicht so die beliebtesten Gäste.
Ja, also keine Ahnung. Aber wo wir gerade bei Gladbeck sind und auch gleich unser Interview ja einspielen werden mit dem lieben Dennis, da war doch ein Laden, da hattest du auch Reib mal veranstaltet. Das ist ja die alte Band vom Dennis gewesen.
Ach ja, genau.
Wo war das denn nochmal?
Das war doch
auch
OT-Zwickel.
So OT, ne? Ja, genau.
Ja, genau. Offene Tür, Zwickel. Das war irgendwie von der evangelischen Kirche. Und die hatten da auch so Proberäume drin und halt eben auch so einen Saal, in dem man eigentlich ganz ordentlich Konzerte veranstalten konnte. Mir war das fürs Cold Winterfest immer ein Tacken zu klein, obwohl es eigentlich auch Quatsch ist, weil da hätten auch 100 Leute locker reingepasst. Und ja, da habe ich dann mal was veranstaltet. Das war dann allerdings schon so mehr im Rahmen von der eigenen Band dann.
Ja, um dann da selber bist aufzutreten. Du auch aufgetreten. Ich weiß nur, ich habe da Bier verkauft.
Ja, stimmt, da musste man da auch alles selber machen. Ne? Ja. Ja, aber das war auch, glaube ich, so ein bisschen so dieser Spirit damals, dieses, man macht halt mit Kumpels zusammen, stellt man was auf die Beine, ne? Und Kumpelinen natürlich. Und dann hat man halt sich einfach zusammengerauft und ja, ich verkaufe Bier, ich sorge für die Technik, ich mache Licht, ich mache Ton, ich mache dies, ne? Ich fahre den LKW, so, ne? Und das war halt einfach richtig, richtig geil. So,
ja, wir waren jeder so hat halt was gemacht, ne? So,
ja, hier unser Kumpel Sascha, der dann immer die Tür gemacht hat nachher, ne? Der immer den Einlass da gemacht hat und so, das war schon großartig. Ja, und das kriegst du, glaube ich, heute einfach nicht mehr so wieder. Ne? Nee. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile zu alt, da sind die Leben haben sich da zu stark für verändert und da muss man
halt die Leute dann nach alten Essen.
Ja, genau. Ja, aber so lief das damals, ne? Jeder hat irgendwie was beigetragen und ja, dann hatte man am Ende einfach eine richtig, richtig schöne, runde Sache, ne?
Ja, war eine schöne Zeit auf jeden Fall und da werde ich auch mal richtig emotional bei, wenn wir darüber reden. Aber du hast ja nicht nur veranstaltet, mein Lieber, sondern du warst auch nicht nur Teil einer Band, du warst Frontmann einer Band, zweier Bands, einmal Forecast, die gab es jetzt nicht so lange, hat aber ja wahrscheinlich bedeutungstechnisch schon eine große Rolle für dich auch heute noch gespielt. Und Konzeptor, die vielleicht der ein oder andere Hörer sogar noch kennt. Erzähl mal ein bisschen darüber.
Ja, also ich wollte ja nie in einer Band spielen, so, ne? Also dann war ja ich habe mich als Veranstalter gesehen, ich habe meinen Beitrag für die Szene war für mich, ich organisiere Konzerte und Musik machen andere, weil man auch ehrlicherweise sagen muss, dass ich jetzt auch einfach nicht kann. So.
Also, ja, du also warst ein guter Schauter, also das darf man so nicht sagen. Man hat dich ja öfter schon mal auch gerne mit Tom oder mit Mille verglichen, so an den Vox, ne? Also so schlecht warst du nicht.
Ja, jetzt schmeichelst du mir ein bisschen. Nee, aber
da stellst du dich echt so ein bisschen unterm Scheffel. Also es war schon ziemlich geil, was ihr gemacht habt, ne? Und auch die Gitarrenarbeit, André, großartiger Gitarrist, ne? Also noch Mick früher, ne? Keine Ahnung, auch wenn man mal so ein bisschen blöd auseinandergegangen ist. Ihr konntet schon was, ihr wart schon echt gut, ne? Also da stellt ihr euch echt so ein bisschen unterm Scheffel, wenn ihr sagt, das war nix. Das hatte, glaube ich, schon für die Szene schon so eine kleine Bedeutung. Also mir hat's die Welt also damals bedeutet.
Ich würde jetzt bei Konzeptor würde ich dir da sogar einigermaßen zustimmen. Bei Forecast,
nein, das Forecast, war das ziemlich dilettantisch. Das war natürlich ein bisschen, naja, ein Amateur liebt sein Fach. Das war jetzt nicht so groß, obwohl es auch für mich hat es damals auch eine Menge Spaß gemacht, ne? Aber ich meinte schon auf Konzeptor bezogen. Ja, war richtig gut.
Also mit Forecast, das war so ein bisschen, ich weiß wirklich nicht, wie es dazu gekommen ist. Also wie gesagt, ich wollte sowas eigentlich nie machen. Ich habe da auch nicht mein Talent gesehen. Und mein Vater und mein Schwager, die kamen irgendwie an und die hatten sich irgendwie in den Kopf gesetzt, wir gründen eine Band. Die wussten aber auch gar nicht so richtig, wohin. Und dann hatten sie aber auf einmal Holter die Polter im Proberaum gemietet, hatten mich dann so ein bisschen bequatscht, dass ich doch da auch mitmachen sollte. Ich habe gesagt, ja, ich kann aber nichts. Ne, wenn, dann will Mandoline ich halt Sänger sein. Weil, ja, genau, Mandoline oder singen. Und dann, Gott sei Dank, habe ich dann gesagt, ich singe. Und Forecast, ja, was war das irgendwie? Das war so ein bisschen Hardrock-Zeug, ziemlich dilettantisch alles tatsächlich. Mhm. Aber schon ein Stück weit ernst gemeint. Also, wir haben da halt einfach uns ausprobiert, so. Wir haben
ja, halt geguckt, schon Bock gehabt, also wenn man euch gesehen hat, das hat euch schon allen Spaß gemacht, ne?
Ja, ich meine, wir hatten auch teilweise wirklich echt gruselige Konzerte, ne? Also, wenn ich da mal irgendwie an dieses komische Kinder- und Jugendfest oder was das war, oder Stadtteilfest in der Oberhausen, ne? Erinnere. Ja, das war wirklich großartig. Im Antoni-Park war das. Und da hatten die großartig. So eine riesige Bühne hingestellt, da waren wir auch noch irgendwie dran beteiligt über unseren damaligen Gitarristen hier, der Hans, ja, leider mittlerweile Ruhe in Frieden, muss man leider sagen.
Ist der verstorben, der Hans?
Der ist verstorben, ja, der ist letztes Jahr gestorben, ja.
Jetzt haust du dich aber gerade hier von unseren Hörern aus den Socken. Echt ernsthaft jetzt?
Okay, sorry, ich dachte, ich hätte dir das schon
gesagt. Nee, das hast du mir nicht erzählt. Ach Gott.
Ja.
Ja, reden ja, wir später drüber, das schneiden wir raus, irgendwie, keine Ahnung.
Nee, das müssen wir meiner Meinung nach nicht rausschneiden, weil der als Typ so viele Ecken und Kanten, wie der auch hatte, also sowieso nicht schlecht über Tote reden und so, aber der hat zumindest mich auch echt lange begleitet, so als, ja, man kann schon fast sagen, so als Mäzen. Der hat nämlich so ab 2005 hat der angefangen, das Cold Winterfest und später auch das Exile Festival zu begleiten, als zum einen als Musiker, so ab 2008, wo er dann selber mit seiner Truppe dann auch gespielt hatte. Der hatte so eine Hardrock-Cover-Truppe, war das eigentlich mehr oder weniger. Und mit denen hat er dann im Druckluft gespielt und ich glaube später auch nochmal irgendwann. Aber der hat halt auch immer echt, der hat uns finanziell auch gefördert, ne? Hat so ab 2005 hat er uns immer echt Kohle zugesteckt und gesagt, ich finde das einfach richtig gut, was ihr hier macht. Und dann wanderte da mal der eine oder andere Hunderthammer über einen Tresen, so nach dem Motto, hier, macht mal, ne? So, und keep the spirit alive, so, ne? Ja, mit dem, der war dann damals dann auch Teil von Forecast. Der war dann als Gitarrist dann mit an Bord. Und der war so ein Hans Dampf in allen Gassen, kann man nicht anders sagen.
Ich habe da gerade echt ein bisschen schwer dran zu schlucken, weil ich den Hans immer sehr gerne mochte. Also ich fand das auch sehr schade, dass sich der Kontakt dann später mal so ein bisschen zerschlagen hatte, als ihr nicht mehr unterwegs wart. Das ist ja auch alles ewig her, ne? Aber ich weiß noch, der war ein guter Kumpel von deinem Papa, auf jeden Fall. Damals zumindestens. Und das wusste ich jetzt gerade nicht und das taut mich gerade echt so ein bisschen um. Muss ich sagen.
Ja, der war halt Kumpel von uns allen, so, ne? Und wir hatten auch unsere Probleme, will ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, so, wir hatten auch immer mal unsere Schwierigkeiten, aber im Großen und Ganzen, so die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, die war eigentlich cool. Und der hat halt eine ganze Menge auch dafür gesorgt, dass wir einfach auch Auftritte hatten als Forecast, ne? Diese Geschichte da im Antoni-Park, die wir
jetzt... Ich wollte gerade sagen, oder auch dieses große Konzert, was er da mehr oder weniger unter einer gewissen Schirmherrschaft erstellt hatte, wo auch größere Bands gespielt hatten.
Weißt noch, Stadthalle mit Access.
Stadthalle, genau, die Geschichte, ne? Das hat er ja auch so mit unter anderem organisiert, ne? Ja, dann... Ja, keine Ahnung, Hans, Ruhe und Frieden, ne? Das tut mir echt leid, dass ich das höre. Das höre ich gerade das erste Mal.
Ja, sorry, ich dachte, wir hätten da schon mal drüber gesprochen. Das wollte ich nicht so kalt erwischen, ja. auf jeden Fall, diese Geschichte da im Antoni-Park, die hatte er halt mitorganisiert und wir haben da, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir waren auch tatsächlich Opener da und wir waren da sowas von fehl am Platz, das kann man einfach nicht anders sagen. Da saßen dann irgendwie Oma und Opa mit ihren Enkeln da vor der Bühne auf irgendwelchen Bierzelten, da im Hintergrund wurden irgendwie Würstchen gebraten und Kinderschminken wurde angeboten, so, ne? Und ich stand da vorne mit meinem Mikro völlig verstrahlt auf der Bühne und hab da meine super bekloppten, aber nichtsdestotrotz nicht jugendfreien Texte ins Publikum gebrüllt und da gab es auch eine Videoaufnahme von, wo man dann irgendwann sieht bei irgendeinem Song, wo irgendwie diverse Male Fuck you drin gesagt wird.
Ja, gut, ich wollte gerade sagen, sind da die Texte nicht jugendfrei gewesen damals. naja, okay, die Szene. Und wo ich dann betrunken mit dir auf der Bühne da stehe.
Da war stimmt, ich habe schon auf die Bühne geholt. Ja.
Haben wir uns doch vor ein paar Monaten nochmal angeguckt. Das war doch auch
ziemlich witzig. Aber da sieht man halt auch sehr deutlich, wie dann irgendwie der Opa kopfschüttelnd aufsteht und weggeht. Und
will nicht ganz so
unrecht. Das will keiner sehen. Ja, war schon ein bisschen unangenehm.
ja, aber nichtsdestotrotz. Das war so ein bisschen Forecast halt, ne? Tiefster Underground.
Ja, nicht zu ernst nehmen, ne?
Hobbyband, ne? Aber danach wurdet ihr ein bisschen größer. Ihr wart ja nicht sofort Konzeptor, sondern André kam, glaube ich, in die Band dann irgendwann,
ne? Die Story ist eigentlich eine andere. Wir haben Forecast aufgelöst und haben gesagt, das hat keinen Sinn mehr. Und mein Vater war damals der Mieter, der Hauptmieter vom Proberaum. Und dann saßen wir zusammen und wir haben gesagt, wir lassen das sein. Aus diversen Gründen, so gesundheitliche Gründe hier und da. Und dann haben wir uns dann aber nochmal zu dritt, also mein Vater, mein Schwager und ich, dann nochmal hingesetzt und mein Vater war dann, ja, ich kündige dann jetzt den Proberaum und dann haben mein Schwager und ich ihn dann nochmal so im letzten Moment, haben wir uns dann nochmal anders überlegt und haben gesagt, nee, komm, mach das mal noch nicht, wir geben uns jetzt nur eine Chance, wir suchen irgendwie andere Leute nochmal, ne, also dann ohne Hans und ohne den anderen Gitarristen und ja, da kam dann halt André dazu und dann ging es eigentlich wieder von vorne los, so, ne? Und aber diesmal dann erst als Swallow Your Pride. Unter dem Banner sind wir nie aufgetreten.
Nee, aber ich finde das auch so geil. Ich hatte als Logo den Destruction. Weil das aber auch irgendwie so ein, das ist, es kostet irgendwie nichts, ne? Das ist irgendwie so ein Free, so ein, irgendwie so ein,
ja,
Free,
so ein Stockfoto, ne? Irgendwie, ja. Der André da der
halt Zeit. Das war einfach mal der Destruction Shield.
Ja, das sah halt irgendwie einfach geil aus und irgendwie, ich glaube, du bist dann drauf gekommen, ne? Du hast mir dann die CD hingelegt und hast gesagt, Hoshi, was macht ihr da?
Destruction Logo.
Ja.
Und ihr so, was?
Das, von uns wusste das keiner. Und dann haben wir dann haben wir auch den Namen geändert und dann hatten wir dann jetzt dann auch dann schon eine neue Besetzung und haben uns dann Konzeptor genannt. Ja, ich meine, wir waren jetzt nicht irgendwie die Megastars, so, ich meine, das siehst du auch schon allein am Output, was wir so rausgebracht haben. Wir haben irgendwie zwei EPs rausgebracht, aber ja,
zumal ich glaub, wir waren jetzt nicht die noch eine ganz andere Nummer war, als was dann später kam. Ne? Ihr hattet ja noch, ich will nicht sagen angeknüpft an Forecast-Zeiten, aber das ist noch clean gesungen und hast du selber festgestellt, irgendwie für dich, ne, du musst shouten und das tat euch richtig gut. Ne? Da wart ihr richtig
ja,
geil.
Ja, das ist dann halt Thrash-Metal geworden. Ja. Ne? Vorher war das noch immer so diese Hardrock-Schlagseite, ne? Ja. Und dann ist es halt nachher Thrash-Metal geworden. Unseren ersten Auftritt hatten wir auch in Gladbeck tatsächlich, in so einem Pfarrheim. Das kommt gleich beim Dennis im Interview auch nochmal kurz zur Sprache. Und die Festivalreihe, die da gemacht hatten, hier die Kollegen damals von Blind Pilots, die hieß Ready to Rock. Mhm. Und das war halt einfach, das war eine richtig schöne Veranstaltungsreihe auch. Allerdings ist es auch da dann irgendwann leider an der Location gescheitert. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwie zugemacht haben oder so.
Ich weiß gar nicht, ich habe die ja einmal in Gladbeck auch gesehen. Waren die nicht auch mal mit der Ready-to-Rock-Geschichte irgendwie in Gelsenkirchen dann später gewesen? Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe die Blind Pilots so oft gesehen. Auch eine richtig coole Band, die Nuggies.
Ja, so
Grüße gehen raus.
Ja, das waren Geschwister, ne? Aber die, ich weiß nicht, ob die dann nochmal damit woanders hingegangen sind, aber ja, irgendwie stand das in Gladbeck immer unter einem schlechten Stern damals. So, wenn du irgendwo was gemacht hast, konntest du dich darauf verlassen, dass da anderthalb Jahre später irgendwie Feierabend war.
Dann ja, hat
die Location halt, ne? Zugemacht oder du durftest da nur noch irgendwie bis 10 Uhr irgendwie was machen. Da durftest du ja sowieso, egal wo du hingegangen bist. Und das war immer einfach alles schwierig. Ey. Und dann, egal was du gemacht hast, du hast immer Terz mit der GEMA gehabt, bei jeder sich bietenden Gelegenheit. Ey. Wir hatten teilweise GEMA-Kontrolleure bei den allerkleinsten Piss-Veranstaltungen im OT Zweckel so. Da kommt dann wirklich da so ein Hansel vorgefahren, hält seinen GEMA-Ausweis dir unter der Nase und sagt, ja, ich muss jetzt hier mal kontrollieren, ob hier GEMA-pflichtige Musik gespielt wird, weil die Veranstaltung ist nicht angemeldet.
Kann man sich eigentlich nicht ausdenken, sowas, ne? Das ist doch
absurd. Das kannst du dir nicht überlegen, ey. Und dann für so eine Scheiße, die wirklich nur mit Herzblut gemacht wird und ohne irgendwie finanziellen Background, da verlangen die dann so Preise wie 250 Euro, ne, für nix, so. Dafür, dass du halt in der Pause Musik spielen darfst.
Ja.
Das hat uns ein paar Mal echt das Genick gebrochen.
Halt auch, ne, weil du einfach weißt, wo die kommen.
Das ist echt. Ja, und die kontrollieren halt wirklich einfach die Presse, ne, die gucken, ob irgendwo Konzertankündigungen sind und dann gleichen die das ab mit den Anmeldungen, die haben. Und wenn du nicht angemeldet bist, dann stehen die bei dir vor der Tür. Und wenn du dann Pech hast und die Band, die gerade auf der Bühne steht, die covert irgendeinen Song, weil sie sich nicht an die Absprache hält, oder ne, dann kann das durchaus sein, dass die GEMA dann sagt, ja, hier wird ja GEMA-pflichtige Musik gespielt und zack, ne, dann wird hochgerechnet und dann bist du da mal mit dreistelligen Preisen dabei. Das ist einfach so.
Wahnsinn. Ja.
Und was halt viele mal nicht verstanden haben damals und auch heute nicht, bei der GEMA geht's halt einfach nur darum, wenn du ein Song spielst, der GEMA-pflichtig ist, dann ist die ganze Veranstaltung GEMA-pflichtig. Zumindest der Tag, an dem das gespielt wird. Und das, die haben da einfach nur Pauschalen. Die sagen dann, naja, die Halle ist so und so groß. Also was weiß ich, die sagen, das ist 300 Quadratmeter groß und Eintrittspreis ist in der und der Range.
Ja.
Ja, und dann sagen die 300 Euro, 200 Euro, je nachdem. Ne? Da gibt es so festgesetzte Sätze. Ich bin da auch nicht mehr auf dem Laufen. Da kann auch sein, dass da mittlerweile
alles voll ist. Ich will mich auch gar nicht bremsen, Hoshi, aber ich meine, das wäre doch vielleicht nochmal eine interessante kleine Folge, die wir mal machen könnten. Vielleicht auch für Leute, die sich überlegen, in der Richtung vielleicht nicht selbstständig zu machen, aber mal ein Konzert zu veranstalten, dass wir da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja beide damals, KMF haben wir es genannt, ne? Kultur, Medien und Freizeitmanagement im Schwerpunkt gehabt. dass wir da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie die ganze Scheiße funktioniert. Und das weißt du besser als ich, also gerade mit der GEMA-Geschichte und so. Da machen wir vielleicht nochmal eine extra Folge draus, einfach so ja, für Leute, cool. Die gerne mal, die mal richtig Bock haben, was zu veranstalten. Da hatte ich mal so ein bisschen Wissen, vielleicht jetzt auch nicht mit aktuellen Preisen, da muss ja auch nicht sein, aber da man mal so ein bisschen weiß, wo geht die Reise hin und worauf muss man achten, wenn man sowas veranstalten möchte, ne?
Ja, das können wir auf jeden Fall mal machen. Mich hat es damals extrem gekniffen. Also diese GEMA-Geschichte, die hat mich wirklich Jahre verfolgt und es hat auch dazu geführt, dass ich nachher mit den eigenen Bands, wenn ich die GEMA-Bögen ausfüllen sollte bei den Veranstaltungen, grundsätzlich bei jedem einzelnen Song GEMA-frei dahinter geschrieben habe, weil wir halt nicht bei der GEMA gemeldet waren und ich da auch wirklich kleineren Bands nur von abraten kann. Aber
ja, das war ja auch richtig, da kann ich mich noch dran erinnern, dass du auch mal geschaut hast, ne? Wenn du eine Band hattest, Bands hattest, die bei dir aufgetreten sind, dass die mitunter nach Möglichkeit nicht bei der GEMA gemeldet sind. Ne? Ja,
ja, das Problem dabei ist natürlich, wenn du dann irgendwie so einen Abend veranstaltest mit 6, 7 Bands oder so und eine einzige davon ist GEMA-pflichtig, dann ist es halt auch egal. Dann können auch alle
GEMA-pflichtig sein. Ne? So ein scheiß Cover gespielt wird am Ende, ja. Ja, das ist natürlich ärgerlich dann, ja.
Ja, wie gesagt, also für kleinere Bands kann ich da nur abraten, aber da können wir
interessante können Geschichte, wir noch mal sollten wir noch mal separiert drüber reden. Ja, ja. Das war auf jeden Fall dann so die Riege, wo du dann Richtung Konzeptor gingst. Ihr seid ja auch nicht richtig getourt, aber ihr seid ein bisschen rumgekommen, ne? Was war denn euer größter Gig, den ihr hattet?
Also größter weiß ich nicht, aber so ein absolutes Highlight war damals, als wir in Münster gespielt haben, im, wie hieß der Laden denn? Da warst du
auch mit. Ja, ich komme gerade auch nicht drauf, ich war da.
Sputnik.
Sputnik war es, ja.
Café genau. Sputnik, nicht in der Halle, ich weiß gar nicht, ob da Konzerte stattfinden, aber in dem Café, da haben wir mit Deserted 4, Deserted 4 supported und das war natürlich einfach großartig. Band, ja. Ja, richtig, richtig geile Band und wir waren über eine der anderen Support-Bands sind wir da reingerutscht, weil wir die mal vorher im Helvete mitgenommen hatten und der ganze Tag, der war einfach so mega gelungen. Da haben, glaube ich, irgendwie 5 Bands gespielt. Ich glaube, wir waren die erste oder zweite, ich weiß es nicht. Und die Leute, die hatten einfach richtig Spaß, so von der ersten Sekunde an. Ne? Die Bude war voll bis oben hin und da war einfach eine mega Stimmung. Alle hatten richtig, richtig Bock. So, die sind einfach, ne, also in der ersten Reihe, da kannte uns kein Arsch so. Und trotzdem sind die steil gegangen wie Dulle so, ne? Und das war einfach eine richtig gelungene Veranstaltung. Wir sind noch ein bisschen weiter auch. Wir waren mal in Emstetten, das war so mittelgut. Also da hast du dann irgendwann halt auch gemerkt, dass dich da halt keiner kennt, dann stehst du da halt vor leeren Hallen, vor einer leeren Halle halt, ne? Oder hier in Troisdorf, wo wir dann wirklich echt nur noch nachher mit dem Audiotechniker da, Soundtechniker da drin standen, das war schon alles ein bisschen traurig so. Aber wenn wir im Ruhrgebiet waren, so gerade Oberhausen, wo wir unseren Proberaum auch hatten, da lief eigentlich immer ganz gut. Wir haben da auch irgendwie an so einem Band-Contest mal teilgenommen, diesen Unbacco, der auch tatsächlich Gladbecker Wurzeln hatte ursprünglich. Und da sind wir, glaube ich, Zweite geworden. Also in der Vorrunde sind wir auf jeden Fall weitergekommen und im Hauptentscheid sind wir
Zweite oder Dritte geworden. Das war doch eine etwas größere Nummer dann, glaube ich, später, ne? Ich komme gar nicht mehr drauf.
Fällt mir irgendwann wieder ein. Ich glaube, ich hab mir hier so ein paar CDs rausgelegt. Ich glaube,
ihr wart in bester Gesellschaft und das hat Spaß gemacht. Ich kann mich dran erinnern. Auf jeden Fall an den Abend in Gladbeck war das, ja.
Nee, nicht in Gladbeck, in Oberhausen.
Ach, in Oberhausen. Nee, aber ja, in Gladbeck war ja noch mal so ein Band-Contest, oder? Vertue ich mich da?
Nee, ich
glaube. Oder waren wir da nur zusammen und haben uns einen Band-Contest angeguckt? Das könnte
natürlich auch sein. Das ist wahrscheinlich.
Aber ich dachte, ihr habt da gespielt. hatte ich nur so in Erinnerung.
Kann sein, weiß ich nicht. Wir waren ja mit der Truppe auch mal irgendwie beim Steam mit Steel, zweimal sogar. Und das waren so die Highlights, muss man schon sagen. Also waren so eine ganz typische, klassische Underground-Band, so Jugendzentren, Kneipen, die kleinen Festivals mal so ein bisschen mitnehmen, aber dann, irgendwann kommst du dann halt auch nicht mehr weiter, ne? So irgendwann ist dann halt auch einfach Schluss so.
Ja, zumindest so in der Spätphase, keine Ahnung, ne, als dann Mick bei euch raus war, irgendwie das, danach kam nicht mehr viel mit Auftritten und sowas, ne? Ihr habt es ja nochmal probiert. Ihr wart ja nochmal im Proberaum, nochmal mit etwas anderer Besetzung, kann man ja auch so sagen. Und irgendwie kam es, ja, da lief es dann nicht mehr, ne?
Nee, da war dann durch. Ja. Ja. Aber ist ja auch nicht schlimm. Es war einfach eine großartige Zeit. Ich habe mir damals irgendwie relativ früh schon das Logo auf den Oberarm tätowieren lassen. So, das bereue ich auch nicht. Auf dem anderen Oberarm habe ich das Logo vom Cold Winterfest noch drauf. Das bereue ich auch nicht. War einfach eine richtig tolle Zeit. So.
Ja, Sachen, die dir halt was bedeutet haben, ne? Oder wo du auch Teil dessen warst. Oder wenn nicht der Urheber, zumindest beim Cold Winterfest. Ne? Das ist natürlich... Ja, trägt man sein Leben mit sich auch im Herzen einfach, ne?
Ja. Eine andere Sache, die wir zumindest mal eine Zeit lang auch gemeinsam gemacht haben, die auch sehr, sehr undergroundig ist, war unser Online-Magazin, falls du dich da noch dran erinnerst.
Ja, klar. Da haben wir einige Rezensionen geschrieben von Platten. Das ist ja auch nicht so insgesamt tot. Also wir haben es ja auch nicht komplett beerdigt, aber wir haben da einfach nichts mehr gemacht.
Ja, eternalconcert.de ist es, ja. Ne, worüber wir reden. Da ist auch tatsächlich, besteht irgendwie so gar keine Verbindung hier zu dem Podcast-Projekt. Irgendwie auch interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ne? Also hätte man ja durchaus
auch mal, ne? Weil du hast immer alles früher über Eternal Concert laufen lassen. Ja, dann, keine Ahnung, mach doch mal so ein Redirect oder irgendwie sowas. Ne?
Die Seite gibt es noch, ne? Und die Interviews und so, das kann man sich alles noch durchlesen. Ja,
dann verlinkt das alles einfach mal in den Shownotes wenigstens. Ne?
Ja. Und, also das gab es ja auch tatsächlich in zwei Inkarnationen. Ich hatte zuerst so um 2003, 2004 auch damit angefangen und hatte so die Bands, die halt, ja, die ich halt so irgendwie in Reichweite hatte, sag ich mal. Mhm. Die habe ich interviewt und habe halt Plattenrezensionen und mal so ein bisschen News und so hier und da geschrieben. Und das war halt auch ganz witzig. Ne? Das war halt, solche Sachen sind halt auch einfach ein Türöffner. Das muss man auch ganz klar sagen.
Ich meine, es war ja auch einfach nur der Zeit geschuldet und irgendwie haben wir jetzt beschlossen, wir machen halt einen Podcast stattdessen. Ne? Das war es ja genau. Wir hätten ja auch einfach weiter Rezensionen schreiben können über Sachen, über die wir keine Ahnung haben. Ne? Und keine Ahnung. Also.
Ja, wir haben das haben wir ja, glaube ich, irgendwie so um 2012 oder so wieder aufgenommen, das Thema, ne? Oder 13 irgendwie.
Wir haben
ne?
immer mal wieder zwischendurch was veröffentlicht, aber das letzte, glaube ich, vor 3-4 Jahren. Ich weiß nicht, ist schon ein bisschen her, ne? Naja, aber jetzt machen wir halt den Podcast stattdessen und ist auch schön.
Also, was halt schön an sowas ist, wenn man sowas macht, ist, du kommst halt einfach mit den Musikern auch in Kontakt, ne? Also, du hast halt einfach immer einen Grund, mal irgendwie eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, hey, ihr Musiker XY, hast du nicht Lust auf ein kleines Interview oder wollt ihr mir nicht mal ein Demo schicken oder so, ne?
Haben wir aber jetzt auch. Wie gesagt,
ist halt auch Türöffner, ne?
Ja,
klar. Aber nur so vielleicht auch als Empfehlung für Leute, die irgendwie überlegen, was sie so machen sollen, ne? Also irgendwie so für Online-Magazine schreiben. Wenn ihr irgendwie nicht völlig untalentiert seid, was das geschriebene Wort angeht, da kann man nicht viel falsch machen.
Nee, und wir waren untalentiert.
Ja, genau, und wir waren untalentiert.
Wir haben es trotzdem gemacht.
Ja, aber das lohnt sich trotzdem. Also, und es macht halt auch einfach Spaß, wenn man sich halt mit den Outputs von den Bands aus der Region oder auch ein bisschen überregional einfach mal auseinandersetzen kann, ne? Und die allermeisten sind ja auch sehr dankbar. Ich hatte in der ersten Variante von Eternal Concert habe ich damals zum Beispiel auch keine Wertung vergeben, weil ich wollte da nicht irgendwie das eine Demo über das andere stellen. So,
das Doofe ist so ein bisschen, es ist immer so ein bisschen von oben herab, eine Wertung abgeben zu wollen, aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist halt langweilig, es interessiert halt keinen. Ne? So, du kannst es dir durchlesen, wenn du keine Wertung vergibst, dann ist es halt, keine Ahnung, liest sich keiner durch. Ne? Du musst
es ist tatsächlich im Wortsinn wertlos.
Ja, ne? Im Prinzip schon, ne? Aber ich meine, das ist ja so ein bisschen überhaupt der große Kritikpunkt. Wie kann man als Nicht-Musiker Musik rezensieren? Das ist letztlich immer Geschmackssache. Manche Sachen versteht man nicht. Ich kann ja nur sagen, so wie es mir in dem Moment gefallen hat. So, das ist aber keine Generalaussage darüber. Ne? Vielleicht habe ich auch einen Meilenstein übersehen dann durch solche Geschichten und aber man will sich ja gar nicht so geben. Ne? Das ist ja nicht so, ich stehe ja nicht drüber, nur weil ich rezensiere. Ne? So, ich kann halt nur sagen, mir gefällt so und das bin ich halt ich und das ist eure Platte für mich. So, das ist es letztendlich. Ne?
Ja, genau. Und wir haben das ja nachher in der zweiten Variante, also in der zweiten Inkarnation haben wir es ja dann auch gemacht. Da haben wir ja dann auch Punkte vergeben, ne? Ich glaube irgendwie bis zu 10 oder so. Und ja, ich meine, irgendwie teilweise muss man auch ganz ehrlich sagen, war man auch so ein bisschen voreingenommen hier und da, oder?
Also, ja, natürlich. Ich meine, wenn du irgendwas hast, was dir sowieso per se gut gefällt. Ich meine, wir haben ja immer kleinere Sachen gemacht, ne? Wir haben ja gar nicht so die großen Dinger genommen, das wollten wir auch von Anfang an nicht, ne? Wir haben meistens Bands genommen, die wir kennen, wo mal eine neue Platte rauskam. Axolotl zum Beispiel. Die gibt es mittlerweile in der Form so nicht mehr, soweit ich weiß. Für mich einer der großartigsten Melodic Death Metal Acts, die es gibt. Ne? Allein mein Namensvetter Mattes, ne? Richtig geile Sau, richtig geiles Frontschwein. Die haben richtig gute Musik gemacht. Und da muss ich auch sagen, das ist so ein Ding, das bereue ich auch nicht, wenn ich das groß gelobt habe. Kann man gar nicht genug. Ne? Die sind viel zu klein geblieben, hätten vielleicht gerne mehr gemacht. Und unser guter Freund Dennis ist ja auch noch in vielen anderen Bands aktiv. Toller Musiker, der schreibt richtig tolle Riffs und also überall, wo der drin ist, das ist fast alles Gold, ne? Auch seine Death Metal Bands. Ich habe in sein aktuelles Punk-Projekt noch nicht reingehört, ne? Aber ich müsste ich mal machen. Und ja, weiß ich nicht. Das sind halt Leute, die man kennt, aber wo du einfach sagst, das ist großartige Musik. Und dann gibt's natürlich noch die Bands, wo du sagst, ja, aus Idealismus sagt man, ja, das ist jetzt irgendwie gut und man kennt die hier so. Ja, gut, gibt's ein paar Bands, die man jetzt per se nicht abfeiert, aber naja, unterm Strich muss man sagen, egal mit wem wir es zu tun hatten, die Leute, die Musik gemacht hatten, die wussten schon, was zu tun. Ne?
Ja, ich habe mal gerade mal so ganz doof mal einmal durch die Reviews hier geklickt bei auf eternalconcert.de und da ist mir dann direkt ins Auge gestochen vom 4.9.2013. Da hattest du Sanity's Eclipse, Demise of Mankind reviewed. Und, ja.
Kann ich sogar auch da wieder dran erinnern, ausnahmsweise.
Ja, den hast du 8 von 10 Punkten vergeben. Und,
ja, das ist immer so ein bisschen eine faule Bewertung. Ne? 8 von 10 ist immer irgendwie so, keine Ahnung, ja. Will keiner.
Ich war noch die ganze Zeit am Überlegen, aber das war die zweite Band vom, oder die Nachfolgeband von Dark Seduction, von dem Matze, den ich heute auch getroffen habe.
Auch wieder
hatte,
Matthias, ja.
In der Matrix, ja. Ja. Ja, genau, den habe ich da heute auch getroffen, mal wieder. Das war einfach echt schön, ne? Ja, hier Reib, Staffelsaufen, hast du großzügige 6 vergeben. Da reden wir gleich drüber.
Und im
Interview sagst du, glaube ich, irgendwie sowas wie richtig, richtig nee, geil.
Ich fand die eigentlich auch richtig gut. Keine Ahnung, was ich damals damit sagen wollte. Irgendwie, es war halt so ein bisschen so wahrscheinlich die Zeit, wo ich dann wieder verstärkt so massentaugliche Sachen gehört habe. Und dann vergleichst du das so mit Iron Maiden oder irgendwie sowas. Natürlich ist es sowas nicht, ne? Aber das hat einfach mega extremer großer Underground-Charme. Und ich bin froh, die Scheibe überhaupt zu haben, ne? Und woran du dich wahrscheinlich auch noch erinnern kannst, ich war immer froh, wenn wir Ripe mal live gesehen haben. Ne?
Ja,
hab ich immer mega abgefeiert.
Ja. Ich meine, man muss ja auch immer so ein bisschen sagen, wenn man sich so eine Band dann, oder so eine Scheibe, so ein Demo, was auch immer vornimmt und man dann so guckt, was man noch so alles so an Reviews da drauf hat. Mhm. Und dann stehen dann da halt eben so Outputs wie die Ocean Blade von Gloryful oder Of Gods and Gods von Layman so. Und Layment hat 7 Punkte gekriegt mit Of Gods and Gods, dann kannst du nicht ehrlichen Herzens Reib 8 geben. So.
Das nein, geht halt dann worauf nicht, ich hinauf wollte, ne? Oder was ich halt gerade auch gesagt habe, das ist ja sowieso totaler Schund, Noten vergeben zu wollen. Die Frage ist immer, welche Referenz du hast. Wenn du mal einen guten Tag gehabt hattest und ja, keine Ahnung, du hast sonst nichts gehört, so, dann war das für dich vielleicht dann auch wieder pures Gold. Nur wenn du halt dann so mit ja, keine Ahnung, so Götteralben vergleichst, ne? Wenn du gerade irgendwie die neue Maiden im Ohr hast, damals noch tolle Scheiben. So, ja, wie willst du das vergleichen, ne? Was gibst du da für eine Note? Das ist halt scheiße, irgendwie überhaupt benoten zu wollen. Aber, ja, keine Ahnung, heute würde ich wahrscheinlich eher so 9 von 10 vergeben oder so, einfach wegen dem tollen Charme und ja, ganz tolle Band. Und mir fehlt's auch so ein bisschen. Und ich würde auch die gerne nochmal sehen, aber das wird nicht mehr passieren. Naja, schade.
Wenn ihr da mal wissen wollt, worüber wir reden, dann geht mal auf eternalconcert.de, da ist alles noch verfügbar. Ich sehe gerade vor gestern vor 9 Jahren, am 22.04.2014, wurde ein Interview mit Layman da veröffentlicht. Ja, da kriegt man so vielleicht noch so einen kleinen Einblick, wie die Szene vor 10, 15 Jahren aussah. Ja, zumindest unsere Wahrnehmung davon.
Ja, ja. Billig war sie trotzdem nicht.
Ja.
Ja, aber das ist es halt, ne? So, ich meine, Underground hin oder her kann auch eine Mark kosten, wie wir festgestellt haben. Ne? Schöne Grüße an Lehmann.
Ja. Ach ja, mein Gott.
Ja. Lange, ja. Aber da kann ich mich nur bei Dennis nochmal entschuldigen, wenn ich da die Platte so abgestraft habe damals. Keine Ahnung, wie ich damals auf diese Rezension gekommen bin. Also für mich heute. Ich freue mich immer, wenn ich so alte Underground-Musik höre von dir oder ob es Dennis-Bands ist oder überhaupt. Ne? Das sind in Zeiten, das ist für mich alles pures Gold heute. Ne?
Ja. Also,
kommt wenig ran.
Jetzt haben die Opas wieder lange vom Krieg erzählt. Wie sieht's denn heute so aus? Ich meine, Corona hat uns da auch so ein bisschen zurückgeworfen, aber wenn wir die Zeit mal so ein bisschen ausklammern, wo stehen wir denn da heute so gefühlt?
Naja, also es ist, ich weiß nicht, ob es weniger stattfindet. Ich bin weniger in der Szene drin. Ne? Also ich kriege auch deutlich weniger mit. Wir waren ja vor Corona noch meistens in Bergkamen bei dir auf dem Metal-Leist
hieß das. Christian Ernsting.
Ja, genau, von Ernsting. Das Festival, das war immer sehr schön gewesen. Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es findet ein bisschen weniger statt, aber das ist auch normal. Ne? Es müssen dann wieder neue Idealisten dazukommen, die dann wieder mehr undergroundige Sachen machen. So, das ist mal wieder ein Auftrieb, mal wieder ein Abtrieb. Es findet nie immer gleichermaßen viel statt, aber vielleicht kommt es ja wieder. Ne? Vielleicht haben ja wieder ein paar Leute Bock oder lassen sich durch den Podcast hier ein bisschen inspirieren und wollen einfach mal wieder was machen für die Szene und schön wär's, ne? Also ich freue mich über jedes Underground-Konzert, was ich besuchen kann und das, glaube ich, gibt mir heute auch so viel mehr als irgendwelche großen Sachen, ne? Wo du dann halt wieder zu Maiden rennst, was auch sehr schön ist, aber so einfach die kleinen Sachen, ne, im Leben, das macht wieder richtig Spaß und vielleicht machen wir ja auch nochmal was, ne? Bald 2004 hast du begonnen, wir haben mal ein bisschen gesponnen. Aber, keine Ahnung, wir machen Crowdfunding. Ja,
machen wir das Rost- und Stahl-Festival.
Ja, genau, das Rost- und Stahl-Festival oder nochmal ein CBF in Gladbeck, keine Ahnung. Aber, es wäre dann nächstes Jahr soweit, ne? Wenn du das 20-jährige Bestehen feiern willst. Komm, mach ein GoFundMe oder irgendwie sowas.
Ich hätte jetzt tatsächlich auch das Bechkam Metalized genannt, wobei ich gar nicht weiß, wie es da jetzt weitergeht nach Corona. So, ich habe tatsächlich nichts mehr davon gehört, aber das war auch immer großartig und das war halt auch genauso der Spirit, den ich eigentlich immer gesucht habe, so in der lokalen Szene. Ne? Hier vom Christian Ernsting, dieses ich mache halt einfach. Ne? Ich hole mir halt die kleinen Bands, der hat ja meistens so 3 oder 4, ich glaube 3, ne? Oder? Ich weiß nicht.
3, 4 Bands, keine Ahnung. Aber es war immer großartig, egal was auch Ernsting angefasst hat, ne, der kann nicht echt. Das muss man sagen. Ja. Also das sind immer richtig schöne Veranstaltungen und ich habe selten so viel Freude und Spaß, wenn wir zusammen da sind. Ne? Und dafür ein Orden auf jeden Fall. Das ist schon immer richtig großartig.
Ja, ansonsten natürlich irgendwie seit über 20 Jahren das Team mit Steel Festival, ne? Ja. Einfach ungebrochen so, ne?
Und, ja, bei der nächsten neue Location, wir waren dann, letztes Mal dann, das wurde ja verkauft, ne, die schöne
Rahmen. Waldbühne.
Die Waldbühne war das, ich kam auf den Namen nicht, ne, ja.
Ja, das schade. Ja, die neue Location ist, soweit ich weiß, stand jetzt noch nicht bekannt gegeben, das findet ja immer Anfang August, Wochenende nach dem Wacken findet es immer statt. Und ich bin mal gespannt. Also sowohl aufs Billing als auch auf die Location. Man wird sehen. Aber da kannst du dich drauf verlassen, dass ich da auf jeden Fall am Start sein werde.
Ja, ich hoffe, ich habe Zeit. Meine Frau geht ja auch bald wieder arbeiten. Und wenn es kein Dienstwochenende ist, bin ich wieder am Start. Und keine Ahnung, vielleicht nehmen wir mal ein paar Minuten vor Ort auf. Und machen wir ein Interview mit Hardy oder Kai, wer Bock hat, uns ein bisschen was ins Mikro zu brüllen, dann wird's schon
schön. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich vom Steam-Ziel, glaube ich, so seit 2004 kein einziges verpasst habe. Also da war ich immer da und da muss auch schon ein bisschen was passieren. Und ich stehe ja da auch seit 10, 15 Jahren oder so auf der Bühne immer und mache da den Ansager. Das, ne? Das macht ja auch einfach Spaß. Ja. Und das ist auch immer so, ich habe mich da jetzt zumindest die letzten Jahre auch gar nicht mehr so drum gerissen, aber dann irgendwann bei irgendeiner Gelegenheit, spätestens auf dem Rockhard, steht dann Kai oder Hardy, stehen dann da und sagen, Hoshi, wie ist der, können wir mit dir rechnen, bist du wieder dabei? Und
natürlich. Ja, du gehörst halt einfach auch zum Inventar damit zu, ne? Ich meine, du bist auch so ein in der lokalen Szene bunter Hund, ne? Du gehörst da einfach rein.
Ja, es macht doch einfach Riesenspaß. So. Und das ist halt einfach immer nochmal die Gelegenheit, dann nochmal irgendwie so eine Bühne von oben zu sehen, sozusagen.
Ja, schön.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es so wirklich um den Underground, um das Wort nochmal zu bemühen, wie es darum bestellt ist. Ich habe keine Ahnung.
Allerdings, wir sind auch ein bisschen zu weit raus, glaube ich, ne? Weil wir nicht mehr so, ich meine, wir haben halt einen Dayjob und sind halt den ganzen Tag beschäftigt. Das ist ein bisschen was anderes, als wir damals zu Studienzeiten uns da richtig reinhängen konnten, ne, in die ganze Geschichte. Da ist man einfach so ein bisschen raus, glaube ich.
Ja. Oder? Allerdings muss man ja auch sagen, dass das Interview, was wir gleich einspielen werden mit Dennis aus Gladbeck, wo es ja um das Metal Bash geht, das lässt ja tatsächlich so ein bisschen hoffen, ne? Dass es immer noch Leute gibt, die sowas machen. Und wenn sogar wir das hier in unserem Elfenbeinturm irgendwie mitkriegen, dass sowas nochmal stattfindet, dann kann es so schlecht nicht drum bestellt sein, hoffe ich mal.
Ja, ob man das jetzt so zum Underground zählen kann, weiß ich nicht, wenn Ross oder Streetman da auftreten. Ne?
Ja, okay. Ja, gut,
das ist schon
gut,
eine das etwas andere schon, Nummer. Ne? Das ist schon ein bisschen größer so. Aber grundsätzlich stimmt die Richtung. Und gerade so ein, sag mal, wie Dennis, ne, so ein Idealist, ne, der sich so für die Szene aufopfert und einsetzt als Musiker, als Veranstalter. Das ist schon, davon lebt es letztlich, ne. Und auch wenn das jetzt nicht das größte Event ever ist oder auch nicht das kleinste Event, das macht es letztlich aus, ne. Und in Gladbeck findet verdammt nochmal Manowar statt. Wie geil ist das denn bitte, ne?
Ja.
Hammer.
Ja, da muss ich dann noch echt den Hut ziehen und sagen, hier, also das kommt ja hier aus dem Umfeld von Teutonic Slaughter, eine Thrash Metal Band aus Gladbeck. Und da muss ich ja auch wirklich sagen, als die damals so ihre ersten Auftritte hatten und einer der allerersten war auch ein Opener-Gig für Conceptor, also da haben die für uns eröffnet. Und ich fand die damals einfach richtig schlecht. So, Ich habe mich da halt einfach auch getäuscht. Mhm. Oder die sind wirklich besser geworden, ich weiß es nicht. Aber die sind, nachher sind die so durch die Decke gegangen.
Ja,
aber
am Anfang habe ich da gar nichts von gehört. Das ist so ein bisschen so wie ich, wo wir gerade drüber gesprochen haben, man macht Rezensionen, das ist so ein bisschen von oben herab. Auch wie ich Reib damals nicht gerecht werden konnte, da mit so einer blöden Kritik da irgendwie denen 6 Punkte zu geben, was soll das, ne? So, das richtig geil. Die haben mir live immer Spaß gemacht, so ich weiß gar nicht, warum ich dem Album nur so wenig Punkte gegeben habe. Und genauso Teutonic Slaughter damals, ne? Ich habe die richtig, glaube ich, der war abgestraft mal in so ein Anfängen, als wir unsere Seite hatten, ne? Ich meine, das war jetzt auch nicht Gold, das war so ein Live-Mitschnitt, den haben sie irgendwie aufgenommen. Das war jetzt auch nicht so mega geil, aber das war jetzt auch nicht schlecht, ne? Da bist du ja viel gnädiger manchmal zu anderen Sachen. Da lässt du viel größere Bands mit mehr Scheiße durchkommen. So, nur weil jetzt mal ein Sound nicht perfekt ist, so geht ja um die Musik und die Spielfreude und die Songs, die kommen. Und das meine ich halt so ein bisschen damit, ne? Das ist, rezensieren ist nicht einfach, auf beiden Seiten nicht, ne? Das wird meistens der Kunst nicht gerecht. Egal, was für eine scheiß Note du als Band bekommst, ne? Kann irgendwo nicht gerecht sein, was da im Endeffekt rauskommt, weil dein Herzblut hängt dran, ne, und was hab ich denn damit zu schaffen, so, ich bin kein Kunstschaffender, ne, so,
man muss ja auch sagen, also, jetzt gerade im Fall von Teutonic Slaughter, so, der Erfolg gibt denen halt auch recht, ne, also, die sind für so eine Underground-Band, sind die echt mal schon
ziemlich steil gegangen. Naja, man muss auch sagen, die haben sie auch derbe gemacht. Also ich meine, früher war es wirklich nicht alles Gold, was die gespielt haben. Das kann man auch so rein herzens sagen. Ne? Das, nicht jeder hat immer einen guten Gig gehabt. So. Und das, wir haben die von Anfang an mit begleitet und heute sind die relativ groß, aber man wächst ja auch damit. Ne? Die treten halt öfter auf und lernen ihre Instrumente besser zu spielen. So, es ist schon besser und die Songs auch richtig geil. Die Alben super, ne? Also da kannst du wirklich nichts Schlechtes mehr drüber sagen. Ne? Nur ich rede halt über Zeiten, da habt ihr halt zusammen im Cage Club gespielt bei schlechtem Sound, ne? So, das meine ich halt, ne? Das ist halt lange her. So, aber. Ja. Die Band ist halt heute eine andere und eine großartige Thrash-Metal-Band geworden. Und ich gönne ihnen jeden Erfolg. Den haben sie verdient, auf jeden Fall.
Ich möchte ganz gerne noch mal irgendwie hier noch mal einen Namen fallen lassen, weil der auch ein echt verdienter Recke ist, was die Szene angeht. Das ist der Jörg Müller.
Auf jeden
Fall. Der irgendwie seit Jahrzehnten für The Pit schreibt und wirklich bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit der Kamera am Start ist, so, ne? Und also auch
falls ihr nicht wenig kennt, Leute so um die Szene verdient gemacht wie Jörg, muss man sagen. Ne? Ja. Das ist ein absolutes Urgestein und auch eine absolute Referenz im Thema Metal. Und ja, keine Ahnung, er hat auch ein kleines Label, ne, wo er auch dann, ich weiß gar nicht, ob er Totonic Slaughter
sind da drauf, deswegen komme ich da drauf.
Ja. Kann sein, ne? Auf jeden Fall. Kleines Label, kann man nur empfehlen, aber super. Jörg, ganz, ganz feiner Mensch, ja.
Ja, und ja, wie gesagt, gibt wenige, die sich so engagieren auch. Und das muss man auch honorieren, definitiv.
Ja. Kann man gar nicht genug würdigen, ja.
Ja, ich hatte jetzt vorhin schon so ein bisschen den Bogen gespannt Richtung dem Interview, wo es um das Metal-Bashing Gladbeck geht, halt so eine aktuelle Geschichte, die war halt so ein bisschen promoten wollen, hier nur noch mal vorweg, das ist tatsächlich keine bezahlte Werbung, nicht im geringsten so. Wir, wenn es gut läuft, kriegen wir Gästelistenplätze.
So, die würden wir aber auch so kriegen. Den Eintritt, aber wir haben
schlecht läuft, zahlen wir den Eintritt, genau. die würden wir aber tatsächlich wahrscheinlich auch einfach so kriegen, weil wir viele von den Leuten ja da auch kennen. So ein bisschen zum Background, das wird nicht so ganz deutlich in dem Interview, der Dennis Hell. Jetzt habe ich den Nachnamen gesagt, aber das ist, glaube ich, mehr als okay an der Stelle.
Ja, denke ich auch. Er tritt ja offiziell auf.
Der kann, glaube ich, tatsächlich für sich reklamieren, dass der mich an den Heavy Metal herangeführt hat, irgendwann Ende der 90er oder so. Und
ja, was du damals in einer unseren frühen Folgen unterschlagen hast, dass ich
mich daran genau erinnern. Ja, genau. Das hatte ich mal irgendwie anders erzählt tatsächlich. Aber jetzt, wo er das wieder so gesagt hatte, das ist so. Ich glaube, so ein bisschen das, was ich damals gesagt hatte, war mehr so dieses, als ich dann für mich klar hatte, dass ich jetzt Metaller bin. Das war eine ganze Ecke später. Aber er hat mich schon relativ früh immer mit harter Musik versorgt, so. Also ich weiß noch, dass wir dann da immer saßen und wie das damals so war mit dem Walkman oder dem Discman und jeder dann einen so ein Stöpsel in den Ohren, weißt du?
Ja.
So, ne? Und da hat er mich dann schon immer mit dem Menowar und weißt du, ja, geil, was da schon zugeblasen, ja. Da kann ich mich doch noch dran erinnern. Die Erinnerung hat er wieder wachgerüttelt. Ja,
ja, schön.
Naja, auf jeden Fall ist ein alter Kumpel, der hat bei Reib Gitarre gespielt und gesungen, und ich glaube, der Rest geht dann so ein bisschen aus dem Kontext des Interviews hervor. Wir reden ein bisschen über das Festival, wo er im Orga-Team ist er ja nicht laut eigener Aussage, ne? Er ist da
irgendwie Helfer. Ja, er stellt sich, glaube ich, so ein bisschen unter den Scheffel. Er macht halt, wo er gebraucht wird, glaube ich, ne? Also, er hat halt gesagt, mit dem Billing hat er nicht jetzt viel zu tun gehabt. Er ist da halt jetzt nicht so dick drin, aber er bewirbt es gerne und steht dafür ein und hilft, wo er kann. Und davon lebt die Szene letztlich, von solchen Leuten. Ne?
Ja, genau. Genau, das spielen wir jetzt gleich noch ein. Ich weiß nicht, Mathis, wollen wir danach uns nochmal hier zu Wort melden oder wollen wir uns jetzt verabschieden?
Ja, wir verabschieden uns.
Ja, ne?
Wir haben Sonntagabend. Wir müssen beide morgen wieder arbeiten. Ich glaube, wir sollten nicht mehr allzu alt hier werden.
Ja, genau. Also dann lasse ich nochmal wieder meine üblichen Sprüche hier los. Von wegen, tretet mit uns in Kontakt über unsere Homepage rostundstahl.de. Schreibt uns auf Twitter @rostundstahl oder auf Instagram rost_und_stahl und was haben wir noch? Ach ja, Mastodon @rostumstahl@mastodon.quatschmetalhead.club und supportet uns auf Steady, wenn ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, ja, wenn alles gut geht, sind wir auf Metal Bash in Gladbeck. Und ja, vielleicht trifft man ja den einen oder anderen da dann auch mal in live. Ne? Ist ja, für uns wirklich eine ganz schöne Gelegenheit, da mal ein paar Flyer loszuwerden. Ne?
Ja, wo sonst?
Ja,
das bleiben wir drauf
sitzen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit mit unserem kleinen Ausflug in die eigene Vergangenheit. Ist mal wieder sehr persönlich geworden, ja. Aber war auch, glaube ich, ganz schön jetzt nach diesen doch größeren Themen, die wir die letzten Male hatten. Ne?
Ja, war auf jeden Fall mal wieder ein schöner Ausflug, ein schöner Trip in die Vergangenheit, mit ein paar Tränchen verbunden, natürlich auch, aber es macht mir immer sehr viel Freude, wieder an alte Zeiten zu denken und ja, das war wahrscheinlich nicht unser letztes Underground-Thema.
Da müssen wir noch sehr viel mehr ins Detail gehen, also da werden wir irgendwann mal, also wäre zumindest so meine Vorstellung, dass wir uns irgendwann mal wirklich mal so ein paar Bands rauspicken, wo wir dann auch wirklich häufig waren und da dann einfach mal ein bisschen Anekdoten erzählen
Bands,
und auch mal uns
Konzerte,
die eine oder andere Platte angucken.
Kleine Festivals und sowas, ne, die man mal näher beleuchtet. Allein schon das Steam mit Steel verdient ja schon fast eine eigene Folge, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Zumindest in unserer Historie so, ne?
Ja, aber darauf kommt es ja auch an, ne?
Ja. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, viel Spaß noch mit dem Interview, was wir mit Dennis geführt haben. Das kommt jetzt gleich hier hinten dran und ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und sehen uns dann auf Metal Bash und auch auf dem Rockhard. Achso, eine Sache noch hinten dran, Mathis. Du hattest dich in einer der letzten Folgen so ein bisschen über das Rockhard-Billing beschwert, sag ich mal, dass das nicht so...
Ja, ich meine, wir haben jetzt die Tage noch ein Interview, da kann ich noch ein bisschen mehr drüber beschweren. Keine Ahnung, das ist mal ein bisschen tagesformabhängig, aber ich hatte ein bisschen den Eindruck, dass doch schon relativ oft ähnliche Bands über die Jahre da spielen und für so ein Jubiläumsfestival, was es dann auch ist oder auch nicht ist, hätte ich mir ein bisschen mehr von versprochen, aber ich freue mich trotzdem tierisch drauf.
Ja, also ich bereite mich gerade tatsächlich mit ziemlich viel Exodus drauf vor und habe mir...
Was geil ist, also Exodus habe ich nichts Schlechtes gegen zu sagen, ne? Aber auch schon ein paar Mal da gewesen, ich weiß nicht.
Ja,
also,
auf jeden Fall.
Ich hätte mir jetzt ein bisschen was Neues noch erhofft. So gerade, also ich meine ja gar nicht die frühen Positionen. Da haben die ja oft immer frische Bands am Start, wo du mal so neugierig sein kannst, wo die mal ein bisschen drüber berichtet haben. So, das macht schon Bock. Aber gerade so im Headliner-Status finde ich das so ein bisschen, ich will nicht sagen faul, aber da wäre doch ein bisschen was anderes mal nett gewesen, ne?
Ja, wir hatten ja jetzt hier für unsere letzte Folge uns ein bisschen mit Celtic Frost auseinandergesetzt und
ja, das wird auch mein Highlight, muss ich
da
sagen.
Da freue ich mich auch schon mega drauf. Also Exodus und Celtic Frost, also, beziehungsweise Triptychon spielen Celtic Frost, das wird schon sehr, sehr geil. Ja, aber du hast es gerade schon so durchschimmern lassen. Wir arbeiten da an was. Möglicherweise hört ihr da bald schon ein bisschen mehr übers Rockhard Festival hier von uns. Aber ja, dazu dann im Laufe der nächsten Tage mehr. Mathis, war schön. Ein bisschen technische Probleme am Anfang. Ich hoffe, das kriegen wir rausgebügelt. Aber
ja, schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, ob ich aufgenommen habe. Es läuft doch.
Ist klar.
Nee, alles gut.
Ja, dann sag ich mal Metal Off.
Metal Off.
Hallo Dennis, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein wenig zu plaudern. Und so zum Warmwerden, erzähl doch dem geneigten Zuhörer mal, wer du bist, was du so machst. Und vielleicht fängst du einfach mal damit an, wie bist du zum Metal gekommen? War das mit dem Nachnamen Pflicht oder
ja, natürlich.
Wie ist das passiert?
Zum Metal gekommen bin ich, glaube ich, mit 6 oder 7 Jahren. Da habe ich von meinem Großcousin, der hatte eine Otto-CD. Und die wollte ich unbedingt haben, hat mir eine Kassette geschickt, dass er mir die überspielt, weil der kommt aus der Nähe von Heidelberg. Und der hat mir auf die eine Seite die Metal-CD, also die Otto-CD draufgeknallt und auf die andere Seite die Kings of Metal von Manowar.
Tatsächlich Manowar.
Und dann habe ich die als, ja genau, und dann habe ich die als Kröte zum ersten Mal gehört und dann Wheels of Fire hat mich weggeblasen. Und von da an war ich angefixt und dann bin ich von Manowar auch relativ zügig erstmal zu Motorhead, ein bisschen Maiden und dann hatte ich die erste Immortal in der Hand, irgendwann kurz darauf. Das muss so Anfang der 90er gewesen sein.
Und so circa 10 Jahre später bist du mir dann mit Man of War auf die Pelle gerückt. Da kann ich mich noch ganz gut dran erinnern.
Da waren wir 13. 13.
Echt? Ja, da so jung.
Ja,
in meiner Erinnerung war ich da 20.
Nee, das war Konfirmationszeit, so Konfi-Unterricht und so.
Ja, das war dann auch tatsächlich dein erster Kontakt mit Metal, Hoshi. Das hattest du, glaube ich, mal in einer unserer ersten Folgen unterschlagen. Dein erstes Leben mit Dennis. Und du, Dennis, bist aber nicht nur Fan und Musiker, sondern gehörst auch zum Veranstaltungsteam des Metal Bash Open Airs, über das wir heute sprechen wollen.
Genau, ich bin ja mittlerweile Mitglied im Förderverein für Rockmusik in Gladbeck und wir sind regelmäßig Konzerte, die veranstaltet werden. Und da habe ich den Hoshi mal angeschrieben, hör mal, wie sieht aus, kann ich mal ein bisschen Werbung für das nächste Konzert bei euch machen? Sagt er, ja sicher, mach doch.
Eine Sache, die wir sehr gerne unterstützen.
Ja. Genau. Ihr bringt uns hier in Teufelsküche, das ist euch klar, ne? Das, so von wegen Werbung und so ist bezahlt.
Nein, das ist natürlich keine bezahlte Werbung. Unbezahlte Werbung, einfach nur ein bisschen Promo für das Konzert.
Genau. Ja, und zwar geht es ja konkret um das Gladbeck Metal Bash Open Air, was am 6. Mai diesen Jahres stattfindet. Und ja, so als Headliner haben wir ja da oben Ross the Boss stehen. Den, ganz genau. Ja, dürfte ja dann für dich so ein kleiner Traum sein, wenn du mit Menowo angefixt wurdest, ne?
Ja, auf jeden Fall. Zumal dann mal vernünftig vielleicht Menowo zu sehen. Ich habe die gesehen vor, boah, das ist ja auch schon ewig her. Da habe ich die in einer Woche zweimal gesehen. Erst in Köln und dann in Düsseldorf oder andersrum, weiß ich gar nicht mehr. Und das war dann der Zeitpunkt, wo ich damals von meiner Kutte den Backpatch abgemacht habe von Menowo, weil ich die so scheiße fand live. Aber ich habe die Konzertkarten noch hier. Ich habe damals 36 Euro bezahlt für ein Ticket. Also da haben sich die Preise auch ein bisschen geändert mittlerweile, glaube ich.
Ja, ich war auch riesen Manowar-Fan, bis ich den mal in Düsseldorf gesehen habe. Das muss so 2014 gewesen sein. Und hätte ich einen Manowar-Backpatch gehabt, hätte ich ihn vermutlich auch abgenommen.
Ja, bei mir war es ein bisschen eher. Das war, glaube ich, 2003 oder so oder 2001.
Was hast du denn heute für einen Backpatch drauf?
Ich habe jetzt einen Venom-Aufnäher hinten drauf, einen großen.
Ach, guck mal, haben wir just vorgestern viel drüber geplaudert hier.
Ja, ich habe auch noch. Ich hätte noch zwei weitere Backpatches hier liegen, aber das ist mir zu viel Arbeit.
Ja, das verstehe ich.
Ich bin noch ein bisschen faul. Also meine Kutte, die löst sich langsam auf. Ich muss sie unbedingt mal wieder nähen, aber irgendwie bin ich da zu faul gerade momentan zu. Weil da sind so manche Aufnäher, die halten nur noch durch die Button, die da drauf sind. Das ist. Aber die ist ja auch mittlerweile über 20 Jahre alt.
Man könnte auch einfach die alte Kutte auf eine neue nähen.
Stimmt, in unserer Kuttenfolge haben wir das auch schon besprochen. Aber nochmal kurz zurück zum Gladbeck Metal Bash.
Gerne.
Da sind ja noch ein paar andere Bands. Ja. Assassin, hau ich da mal so raus, Teutonic Slaughter, die müsste man eigentlich kennen, wenn man aus Gladbeck kennt.
Ja, kommt, die sind, ne? Mittlerweile eine große Nummer geworden, auf jeden Fall. Und die spielen sich auch den Hintern ab und sind auch ziemlich cool geworden. Also ich habe die noch gesehen in den Anfangstagen, ganz am Anfang, und da hat sich deutlich was gemacht. Das ist echt gut geworden. Macht Spaß zuzuhören.
Wir kennen die auch schon was länger.
Ja, dann haben wir noch. Ja, wir haben die ein paar Mal gesehen. Ich glaube sogar. Ja,
damals auch im Cage Club.
Ja, ich glaube sogar, wir haben die für die. Die haben für uns eröffnet bei ihrem allerersten Konzert oder eins der ersten auf jeden Fall, ja. Glaube ich, aber bin ich mir nicht mehr sicher.
Aber die sind echt.
Ja, dann haben wir noch Snakebite, The Void's Embrace, Sunny Dreen und Trauma. Oder Trauma, da bin ich mir nicht sicher.
Trauma, vielleicht vertue ich mich jetzt, aber ist das nicht so eine polnische Death Metal Band?
Also ich weiß nicht, wo du jetzt Trauma hergeholt hast. Ich habe hier was anderes stehen.
Was hast du denn da stehen? Also hier auf oblivion.de steht Trauma.
Nee, Savage Existence.
Bitte?
Savage Existence.
Ah, okay, dann sind die nicht aktuell hier.
Offenbar, also das ist das aktuellste, was ich habe, auf jeden Fall. Und ich habe die Pressemitteilung in der Hand, also.
Ja. Die ganze Übung findet statt am 6. Mai, hatte ich ja schon gesagt, in der Fehrenbergstraße 82 in Gladbeck. Was ist das für ein Gelände? Was erwartet uns da?
Kennst du das alte Rock am Hügel-Gelände? Mit Sicherheit, ne?
Tatsächlich war ich da nie.
Nein. Schande. Nee. Es ist an der Kirche. Frag mich jetzt aber bitte nicht, wie die Kirche heißt. Asche auf mein Haupt. Aber hinter der Kirche ist ein großes Gelände und da ist mittlerweile ist alles ein bisschen sehr gewachsen. Die haben da eine große Bühne stehen, vernünftige PA, Bierstand, alles, was das Herz begehrt. Und du hast da einen recht guten Klang, große Auslauf, also große Wiese und alles. Ist eigentlich ein relativ kleines Festivalgelände, aber für Gladbecker Verhältnisse doch wieder recht groß, sag ich mal. Und einen guten Sound
bis jetzt auf jeden Fall. Wie viele Leute erwartet ihr da?
Da fragst du genau den richtigen. Also ich würde mal sagen, also ich glaube 500, 600 wäre schon nicht schlecht. Aber die genaue Zahl kann ich dir da gar nicht sagen, wie viel da erwartet werden.
Aber schon was im dreistelligen,
ja, das auf,
im dreistelligen Bereich sozusagen.
Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also letztes Jahr war ja auch schon ein größeres Festival gewesen. Da war ich nur leider nicht, weil ich da gerade mit Corona irgendwie ins Bett gefesselt war. Und da hatten dann als Headliner Disaster gespielt beim letzten Mal.
Naja, ah, das ist auch cool. Ich lassen wir kurz einmal noch die Hard Facts kurz abfrühstücken, dann können wir ein bisschen ins Plaudern kommen. Los geht's um 13 Uhr mit dem Einlass, ja, und los geht's dann um 14 Uhr und ja, Vorverkauf 30 Euro, Abendkasse 40 Euro und tatsächlich kriegt man die Tickets auch bei CTS Eventim, wie ich festgestellt habe.
Ja, genau.
Sehr löblich ist.
Also ja. Auftakt macht dann The Voids Embrace, 14 Uhr, dann kommt Snakebite, Totonic Slaughter, Savage Existence, Zenedrin und dann Assassin und ab 21:30 circa dann Ross the Boss auf der Bühne.
Wie seid ihr an die Bands gekommen? Also wie tritt man mit jemandem wie Ross the Boss in Kontakt?
Das ist wieder ein Punkt, den ich dir vorher gesagt habe. Ich bin ein Mitglied im Förderverein und bin da Helfer. Ich helfe Bühne aufbauen oder Bier verkaufen. Aber in der Planung beziehungsweise im Booking bin ich nicht dabei. Also da gibt's ich glaube, wir haben einen da dabei, der auch so ein bisschen in der Booking-Geschichte mit drin ist, der sich dann da kümmert und ein paar Kontakte hat. Und wir haben auch unter anderem von den Lucky von
Darkness. Eure Erben beziehungsweise Darkness.
Genau, ja. Der ist auch bei uns im Förderverein mit drin. Ich weiß nicht, ob er auch noch Kontakte hat, mit Sicherheit irgendwo. Ich will jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster hängen damit. Aber, also wie gesagt, da sind einige Kontakte geknüpft wohl mittlerweile. Und wie genau an die Booking-Agentur gekommen ist, das kann ich dir gar nicht sagen, an Ross the Boss. Also ja. Ist ja schon eine große Hausnummer.
Und die Bandauswahl, die treffen auch andere oder setzt ihr euch da irgendwie zusammen oder schmeißt irgendwie Namen in den Ring und sagt, wäre schön, wenn oder?
Nee, ja, also wir haben jetzt mittlerweile, wir haben jetzt eine Vollversammlung letztens gehabt und dann wurden uns dann die Namen von dem Vorstand präsentiert quasi. Uns kleinen Lichtern, die jetzt nicht in der Planung mit drin sind.
Wie groß ist der Verein denn?
Wir sind mittlerweile 80 Leute.
Wow. Das ist schon ordentlich.
Ja, und wir haben uns im letzten Jahr verdoppelt. Also ich bin auch seit letztem Jahr erst dabei, aber wir haben uns im letzten Jahr verdoppelt an Mitgliedern.
Ja, nicht schlecht.
Also du bist selber im Billing nicht involviert?
Nein. Mit der Bandauswahl habe ich selber nichts zu tun.
Also du hast jetzt nicht die Idee für den Headliner
gehabt? Ich wäre auch nicht auf Ross the Boss gekommen, wenn ich mir einen Wunsch geäußert hätte, aber das ist, wie gesagt, da bin ich gar nicht mit drin in den Planungs. Geschichte da.
Aber lass mal auf den Verein. Also 80 Leute und wie lange gibt's den? Wann habt ihr euch gegründet? Oder wann wurde der Verein gegründet?
Ich bin ein bisschen auf den Schlips getreten. Nein, ich nicht auf den Schlips getreten. Ich bin so ein bisschen überfragt. Den gibt es ein paar Jahre. Ich weiß es überhaupt nicht. Den gibt es ein paar Tage. Der ist von den Eltern teils von Totonic Slaughter ins Leben gerufen worden.
Ah, okay, aus der Ecke.
Den gibt es auch schon einige Jahre wohl. Wie gesagt, letztes Jahr waren wir die Hälfte ungefähr und haben uns im letzten Jahr verdoppelt. Und ich bin seit letztem Jahr auch dabei. Und ich bin da so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind hingekommen, weil ich in unserem Kindergarten im Elternbeirat saß. Und ein Mitvater, der auch im Elternbeirat saß, der durch Zufall den halben Freundeskreis wie ich habe, der war eben in dem Förderverein drin und wir haben dann bei einem letzten Jahr gab es ein Kids-Festival in Gladbeck. Da haben dann erst morgens gab es ein Festival für Kinder. Da waren dann Kinderbands, da waren dann Randale und Pele Mele, also so Punkrock quasi, die haben da gespielt. Und dann gab es noch einen Clown-Zauberer und weiß der Geier was noch alles. Hüpfburgen für die Kröten, auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und abends gab es dann eben das Rock am Hügel und da haben dann, ja, lass mich nicht lügen. Ich habe natürlich den Flyer gleich rausgesucht, was er gespielt hat. Auf jeden Fall gab es dann abends für die Erwachsenen noch ein Konzert und da war ich dann durch den Elternbeirat vom Kindergarten, habe ich dann vom Kindergarten eine Aktion da mitgemacht. Wir haben da Bonbons verkauft für die Leute und haben dann abends dann das andere Konzert konnten wir dann auch eben dran teilnehmen und haben keinen Eintritt bezahlt. Und dann habe ich gesagt, helfe ich doch mal am Bierstand mit und das hat uns Spaß gemacht. Und dann hatte mich dann der Kumpel angesprochen, aber wolltest du nicht hier komplett fest einsteigen? Und dann habe ich mir gesagt, natürlich bin ich dabei und dann so bin ich dann dazu gekommen, dass ich in den Förderverein mit reingekommen bin, habe dann direkt den Teilnahme ausgefüllt und direkt mitgemacht und ja, habe den Abend dann eben da genossen, mir die Musik angehört und richtig schön hier Bierchen gezapft und verteilt, natürlich immer so nach dem Motto, eins für dich, zwei für mich, aber nein, Quatsch.
Oder auch mal drei oder vier und dann wieder eins für die Gäste.
So, jetzt habe ich den Flyer auch zur Hand, so schnell, wie so vorbereitet, wie ich bin. Also mittags war es dann, wie gesagt, Pele Mele und Randale und abends vom Rocker waren dann Angry Youth Elite, die kennst du vielleicht auch vom, da ist der Jabbel mit drin, den kennst du. Das ist
mir gar nichts gerade.
Okay, dann Tiger Bonesaw aus Münster und Cherokee aus Köln haben noch gespielt und abends war dann Tyler Leeds.
Naja, okay, die kennt man tatsächlich. Ja. Die hatten wir sogar mal hier, ne? Und auf dem Bechkam Metal Eis haben die auch gespielt.
Ja, ich hatte die nur gehört, weil die auf dem Dong Open Air gespielt haben vorher im gleichen Jahr. Daher kannte ich die wohl.
Jetzt, Ich bin ja auch Ur-Gladbecker und ich bin ja so ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt, dass jetzt, wo ich da nicht mehr wohne, also kaum bin ich da 10 Jahre weg schon, findet da sowas statt. Ich hab ja sowas früher auch versucht, mit wesentlich kleineren Bands auch und mit wesentlich weniger Erfolg, also 500, 600 Leute, da habe ich von geträumt.
Ja, wobei, ich habe sogar mal auf einem Konzert gespielt mit, da war das Bonnie ausverkauft, das war wirklich brechend voll, das ist aus allen Nähten geplatzt.
Ja, das war ich aber nicht. Bonnet-Verhaus habe ich nie veranstaltet. Nee,
das war damals, ich weiß gar nicht, von wem das veranstaltet war, das war so ein Band-Contest, da durften irgendwie 10 Bands jeweils 10 Minuten spielen oder wahlweise 2 oder 3 Songs und wir hatten uns beworben, wir waren aber zu alt. Und dann wurden wir hinterher angerufen, ob wir nicht Bock hätten, außer Konkurrenz am Ende des Contests quasi zu spielen. Dann haben wir, glaube ich, eine Dreiviertelstunde irgendwie in ein Set gespielt, während dann die Jury sich beraten hatte. Und dann gab es dann auch für den ersten Preis, gab es, glaube ich, einen Tonstudioaufenthalt für ein Wochenende oder für einen Tag oder so. Und zweiter Preis war damals ein Fotoshooting für die Band oder irgendwie sowas. Und da haben wir eben abends gespielt und da waren dann eben alle Bands, haben dann eben jede Menge Support mitgebracht und dann hast du dann wirklich vor vollem Haus gespielt. Und das, muss ich sagen, war echt schon eine geile Nummer. Aber der Bonnie gibt es ja auch leider nicht mehr.
So ein Band-Contest, das lohnt sich. Ja, beim Bonnefaust haben sie erst ein Altenheim daneben gestellt und dann haben sie es abgerissen oder so.
Ne? Ja, abgerissen ist ein Kindergarten, ist jetzt hingebaut.
Ah ja, okay. Ja. Ja, schade. Ich hatte es damals in einer Taubenhalle versucht und im Maxos und ja, es war immer schwierig. Allerdings hatte ich auch nicht die Namen dabei und Band-Contest hatte ich halt auch nicht. Ja, so kann es sein.
Ja, dann ging es ins Exil.
Ja, genau, und dann sind wir ein bisschen noch außerhalb, nach Oberhausen, aber es war überall die gleiche Scheiße, wenn man mal ehrlich ist.
Ja. Das war überall schwierig. Ja, du hast die falschen Bands gebucht, das ist das Problem.
Ja, das ist auch so, glaube ich, tatsächlich. Ja, nee, aber schön, dass jetzt sowas gibt, tatsächlich. Ja, du bist ja selber musikalisch nicht mehr aktiv, wie wir vorhin im Vorgespräch schon erfahren haben, aber du warst ja durchaus mal aktiv, wie jetzt gerade auch schon durchblicken lassen hast. Was hast du denn so gemacht? Erzähl mal.
Ja, ich habe immer Triangel gespielt und Blockflöte in der Einkaufsstraße. Nein, ja, Quatsch.
Du hast vor allen Dingen die Hosen runtergelassen, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern.
Das ein oder andere Mal. Ja, ich war ja Sänger und Frontmann von Reib. Sänger, Gesang, Gitarre, alles da, Triangel, Blockflöte, alles. Und habe da über 20 Jahre haben wir gespielt, glaube ich. Also um die 20
Jahre. 20 Jahre.
Ich habe von euch, glaube ich, das Album Staffelsaufen irgendwo im Regal stehen. War echt cool.
Ja, das war unser zweites Album tatsächlich. Also wir hatten die erste hieß Oben ohne unten. Nee, Quatsch, sehen nackt noch besser aus. Und die dritte hieß Oben ohne unten mit.
Oh Mann. Ja, ich bin von alleine auch nicht drauf gekommen, aber der Bandname ist ja auch einfach eine Bier rückwärts oder wie war das?
Genau, genau, genau. Ja, wir hatten damals überlegt, du kennst sicherlich die Kasselruther Spatzen, also wenigstens vom Namen. Ja. Und wir hatten überlegt, uns die Kasselspatzer Ruten zu nennen, aber das war einfach zu lang. Und dann haben wir dann gesagt, nee, Reib ist kürzer, kann man sich besser merken. Das ist dann, so ist das entstanden damals.
Ihr wart ja so innerhalb von Gladbeck und vielleicht auch noch so Bottrop, wart ihr ja schon so eine Art kleine Legende, würde ich sagen. Ne? Also zumindest eine Zeit lang. Da
ja, definitiv.
Habt ihr auch nichts ausgelassen. Ne?
Wir haben nichts ausgelassen, wir haben viel gespielt. Wir haben zum Teil gespielt, wir haben uns für Konzerte beworben. Die haben uns dann gesagt, nee, ihr seid zu bekannt, da müssen mal die Newcomer kommen. Das haben wir tatsächlich gehört. Wir so, Dankeschön, dafür spielen wir uns den Arsch ab. Also das haben wir tatsächlich zwischendurch erlebt, aber wir haben eben damals uns gegründet, auch als die Grunge-Phase so richtig drin war. Da hast du ganz viele Bands in Bonnie auch gehabt, die so Grunge gemacht haben. Und wir sind da gewesen und sagten, ey, das ist alles so eine...
In case of emergency.
Das ist zum Beispiel was, wo der Jabbel drin ist, von dem ich gerade gesprochen hatte.
Ah, okay.
Der war da Frontmann von. Auf jeden Fall war da eben sehr,
war das.
Sehr viel so Depri-Mucke eben. Und wir haben gesagt, wir müssen irgendwas machen, uns drüber lustig machen und irgendwie dummes Zeug. Und dann haben wir Reib gegründet eben. Und dann haben wir gegründet, bevor wir die ersten Instrumente hatten. Also.
Und ihr wart doch im OT Zweckel, hattet ihr doch den Proberaum zuerst, oder?
Genau, zuerst hatten wir im OT Zweckel, dann sind wir nach was ist das hier, Herten. Herten, in Herten im Bunker gewesen. Da kamen wir auch durch einen doofen Zufall hin, weil da haben wir unsere erste CD aufgenommen im Soundsetter-Studio. Und der ist innerhalb des Proberaums, also innerhalb des Bunkers, umgezogen in einen größeren Raum. Und den alten Raum von ihm, den haben wir dann übernommen quasi als Proberaum.
Und da seid ihr bis zuletzt geblieben?
Nee, oder? Da waren wir 2 Jahre nur drin oder so. Und dann sind wir nach Scholven im Bunker gegangen. Weil der war
der etwas alte Hochbunker.
Genau, weil der war etwas günstiger, dafür war der Raum aber etwas größer. und für uns alle eben wesentlich besser zu erreichen.
Ja, gibt es mittlerweile nicht mehr. Du hattest auch noch ein paar andere Sachen gemacht, ne?
Ja. Hast
du vorhin erzählt?
Ja, ich habe noch parallel dazu gehabt, für 1-2 Jahre hatte ich noch eine Humper-Band, die hieß Hevin Paska, also Finnisch für Monsterscheiße. Da hatten wir dann auch eine kleine Tour gemacht. Da haben wir dann auf dem Mittwoch oder Donnerstag in Essen im Panic Room damals gespielt, sind am nächsten Morgen nach Helsinki geflogen, von da aus mit dem Zug nach Turku, haben am nächsten Tag dann wiederum in Turku gespielt, dann mit dem Tourbus von da aus nach Rauma, haben da noch ein Konzert gespielt, von da aus wieder zurück nach Helsinki mit dem Flieger ab nach Hause und dann auf dem Monat genau einen Tag auf dem Tag genau einen Monat später haben wir dann noch in Bochum an der Uni gespielt einmal und ja, danach sind wir dann so auseinandergefallen mit der Band.
Aber ist schon irgendwie geil, dass Finnland eine Humper-Band importiert, ne?
Ja, wir hatten auch geilerweise damals den Mercher von Elekelaiset dabei, der bei den Konzerten zugeschaut hat. Und der hat dann in Anführungszeichen neutralen Merch verkauft. Das heißt, da stand nicht Elekelaiset drauf, da stand dann Humper über alles oder I love Humper oder sowas. Und hat den ganzen Kram verkauft und hat uns 60% der Einnahmen geschenkt quasi. Ja, und dann haben wir noch pro Nase damit, ich glaube, 50 Euro eingenommen. Und ja, also wir haben trotzdem natürlich jede Menge drauf bezahlt für Flieger und Hostel und alles drum und dran. Aber das war uns scheißegal, das war einfach eine geile Nummer.
Ja, für sowas macht man es dann, ne? Mathis, du hattest gerade noch eine Frage, glaube ich.
Das ist ja leider an mir vorbeigegangen, dass du so, ich will mal sagen, relativ groß mit deiner Humper-Band auf Tour warst. Schade, hätte ich gern gesehen. Klingt jedenfalls abgefahren.
Und ich glaube, Mathis ist gerade rausgeflogen.
Oh, aus dem ungünstig. Ja, der kommt gleich wieder.
So, weiter quasi oder pausieren die Aufnahme?
Nö, wir machen weiter.
Okay.
Kommt gleich wieder.
Können wir jetzt lästern?
Genau, jetzt können wir lästern. Nee, ja, beantwortet doch einfach. Ich meine, ihr hört es dann nachher. Dann,
genau.
Also, was heißt beantworten? Hat er keine Frage in der
Hinsicht gestellt. Also, er mochte die Musik eigentlich, ja, hat es nicht mitbekommen. Schade.
Ja, genau. Aber das waren dann im Endeffekt doch irgendwie nur drei Gigs, sagt
es dann. Nee, das waren also die 3 Gigs auf der Tour, also beziehungsweise 4.
Ach so.
Wir haben davor, wir haben angefangen, wir haben ja auch überall gespielt. Wir haben ja, wir haben von einem Motorradclub im Clubhaus, hat ein Kumpel Geburtstag gefeiert, da haben wir gespielt. Wir haben auf dem Sommerfest von einem Tennisclub gespielt. Wir haben in Gladbeck gab es auch damals Konzerte veranstaltet von den Blind Pilots. Die hießen Ready to Rock Festival. Da haben wir auch gespielt.
Ja, das, da kann ich mich nur dran erinnern, da haben wir auch mal gespielt.
Genau,
ja.
Da haben wir auch gespielt eben. Und im OT haben wir, glaube ich, auch mal gespielt mit der Humper-Band. Also wir haben damit recht viele, also wir haben relativ kurzer Zeit relativ viele Gigs gespielt. Das Schöne war ja, dass halt im Prinzip die Songs waren ja fertig. Du hast ja einfach nur irgendeinen Song genommen, hast den eben gecovert quasi, einen eigenen Text geschrieben und dann war es das. Und das ging ja relativ zügig. Die Instrumentalisierung, ja, hast du dann, also wir haben die 2 Jungs von den Blind Pilots mit ins Boot geholt. Überlegt, wie kriegen wir denn die ganzen Songs drauf? Wir haben ja schon 12 Songs oder 15 Songs. Aber am Ende der Probe saßen alle Songs. Also nach 1,5 Stunden, weil das irgendwie relativ simpel war. Und wie gesagt, dadurch, dass alles schon fertig war, die Songs waren allen bekannt, alle wussten, wie die Songs ablaufen. Und das Schwierigste dabei waren die Texte lernen, sag ich mal. Ne, und eben transponieren, weil ich hatte so eine Kindergitarre von der Größe her und die war ein bisschen anders gestimmt, mhm, als eine normale. Das war eben so ein bisschen Kleinigkeiten, dann auf dem Keyboard Melodien ausarbeiten, so ein bisschen Variation, wie auch immer. Aber das war im Endeffekt, ja, wie gesagt, du bist in eine Proberei mit 3 Ideen und bist dann mit 4 Songs wieder rausgegangen zum Teil. Das war echt, das hat Spaß gemacht. Vor allen Dingen, weil das mal eine andere Art von Songschreiben, was ich dann da festgestellt, ja, hatte. Ja, dann weiter ging es, dann habe ich kurz für 2 Monate war ich den Sänger bei Blatte Tournament, aber da hat das dann leider bei mir zeitlich nicht mehr hingehauen, weil dann ein bisschen private Sachen dazwischen kamen und es klappte dann leider terminlich einfach nicht mehr. Ich bin mit den Jungs aber fein, also ist nicht, dass wir irgendwie in Feindschaft auseinandergegangen sind oder ich rausgeschmissen wurde wegen Arschloch oder so, sondern es war einfach, wie gesagt, das hat einfach zeitlich nicht mehr hingehauen, sonst wäre ich wahrscheinlich immer noch dabei.
Ja, das heißt, du bist ja eigentlich immer schon selber aktiv gewesen, ne? Also so richtig so dieses Do-it-yourself erst als aktiver Musiker und dann jetzt mittlerweile zumindest als Helfer, auch wenn du deine Rolle da so ein bisschen runterspielst in dem Förderverein. Aber ja, also man sieht auf jeden Fall deutlich dieses Do-it-yourself in der lokalen Metal-Szene.
Ja, ne? Absolut.
Also jeder packt irgendwie mit an und jeder macht mit. Ne?
Ja, also es war auch ein Grund für mich, in den Förderverein zu gehen. Zum Teil erstmal, weil ich dann wieder ein bisschen mehr in die Szene wieder reinkomme, weil ich die letzten Jahre da so ein bisschen außerhalb war. Und vor allen Dingen auch Kontakte knüpfen, alles, weil es ist ja so, ich habe jahrelang Musik gemacht und das fehlt mir einfach, auf die Bühne zu gehen. Und ich habe tausend dumme Ideen im Kopf und möchte gerne wieder was machen, aber das Problem ist mal eben so einfach nebenbei, ist halt immer nicht ganz so einfach. Weil,
Nee,
wie gesagt,
klar, auf
Proberaum
jeden
existiert
Fall.
nicht mehr, die Band existiert nicht mehr und da muss erstmal wieder von ganz von vorne angefangen werden. Und jetzt bin ich so weit, dass ich meinen Aufnahmescheiß hier aufgebaut habe. Das heißt, ich kann jetzt mal langsam die Ideen mehr oder weniger zu Papier bringen und kann dann daraus vielleicht was basteln und kann dann versuchen, was Neues zu starten, weil mein Plan ist es auf jeden Fall, wieder auf die Bühne zu gehen, weil das vermisse ich ohne Ende.
Ja, kann ich verstehen, aber da hängt halt, wie du schon sagst, da hängt so viel immer dran, ne? Also, ja, Proberaum und also erstmal Leute finden und ätzend, ja.
Ich vermisse übrigens einen Part, der normalerweise direkt am Anfang startet bei euch. Was hast du eigentlich zu trinken vor dir stehen?
Das haben wir zu diesem Zeitpunkt aber dann schon hinter uns, weil wir dich ja nur einspielen sozusagen in der Folge. Aber du bist mit Reibbier versorgt, ne?
Ich habe jetzt gerade einen Tannenzäpfle getrunken und habe noch eins im Kühlschrank, muss ich jetzt auch gleich mal holen, weil sonst
Aber man
werde
muss
ich
dazu
vertrocknen hier.
sagen, der Dennis, der hört uns, ne? Hast du gehört, Mathis?
Ja, einer unserer drei treuen Hörer. Hört ihr mich denn jetzt wieder?
Ja, du bist hörbar.
Ich weiß auch gar nicht, ob ihr noch meinen letzten Kommentar mitbekommen habt.
Nee, du warst gerade einfach rausgeflogen. Du warst einfach raus.
Was genau hast du denn jetzt eigentlich musikalisch künftig vor? Du hast ja nun schon diverse Sachen gemacht, unter anderem diese Humpa-Geschichte. Wird dein neues musikalisches Projekt eher wieder in eine Richtung gehen wie Reib oder wird es etwas ganz anderes?
Also, wie gesagt, hier, ich habe ja bei Blatte Tone mit den Sänger gemacht, nur für 2 Monate. Das war ja dann wirklich lupenreiner Thrash Metal und richtig auf die Fresse und hat auch schon richtig Laune gemacht. Also so ein Projekt genau wie Reib, das gleiche nochmal machen, das ist einfach, das wäre eine Kopie von mir selber und das möchte ich nicht. Also wenn, dann würde ich auf jeden Fall was anderes machen. Ich hatte auch schon mal kurzzeitig ein Projekt ins Leben gerufen, da wollten wir eine 80s Hair Metal Band machen. Aber bis auf ein Fotoshooting und eine Probe ist da nichts mehr draus geworden. Wir hatten einen Bandname, wir haben Fotos gemacht, wir haben eine Probe gemacht und danach uns nie wieder getroffen, das für die Band. Also auf sowas hätte ich auch zum Beispiel Bock. Ich hatte auch schon mal Bock, einfach wirklich in den Thrash-Bereich zu gehen. Allerdings dann nicht unbedingt modernen Thrash, aber auch nicht unbedingt rein 80er Thrash, weil viele Bands, die jetzt gerade eben wie Pilze aus dem Boden schießen, möchte ich fast sagen. Aber es gibt einfach sehr, sehr viele Thrash-Bands, die aktuell sind. Die sind gerade Anfang 20, die Jungs, und sehen aus, als wären sie ja in den frühen 80ern unterwegs. Und das ist dann jetzt nicht nur von dem Kleidungsstil, sondern auch von der Frisur und Accessoires dabei, allem drum und dran. Auch vom Sound her so. Und keine Frage, es gibt auch sehr, sehr gute Bands, die auch sowas machen. Aber da in dem Fall schätze ich dann wirklich die Originale aus den 80ern viel mehr und wird dann auf jeden Fall nicht in diese Richtung gehen, glaube ich. Also schon was anderes, aber auch kein modern Metal, weil so mit New Metal oder so ein Zeug kannst du mich jagen, das ist auch gar nicht meins. Ich bin da so ein bisschen so, ich lasse mich treiben, was kommt. Also ich habe jetzt ein paar Riffs geschrieben, manche waren eher doomig, andere waren, ja, thrashig kannst du auch schon sagen. Wieder andere waren, ja, ist ein bisschen durch die Bank. Ich muss ja noch so ein bisschen so, ja, den Stil nicht finden, aber so ein bisschen, wo die Reise hingeht, das rausfinden. Also so ein bisschen erstmal anfangen zu schreiben, zu gucken, und dann werde ich sehen, was sich daraus entwickelt. Also so richtiger Death Metal wird es wohl nicht werden, glaube ich, weil dafür bin ich einfach zu schlecht. Aber, also so Technical Death Metal oder sowas, aber irgendwas Härteres auf jeden Fall. Und so ein reines Reib, so ein Spaßprojekt wird es wohl nicht mehr werden, glaube ich.
Kannst ja hier den Aufruf starten an die Hörer, wenn einer Interesse hat, du spielst Gitarre und singst und
Quasi,
alles andere
ja.
brauchst du, ne?
Genau so sieht's aus.
Kenne ich.
Dann könnt ihr ja zusammen was starten.
Ja, ich kann ja nur brüllen.
Also, wie gesagt, ich möchte jetzt aber auch nicht unbedingt irgendwie also hat auch Spaß gemacht, als Neueinsteiger in eine komplett fertige Band einzusteigen. Aber wenn, dann möchte ich gerne auch meinen eigenen Kram machen und nicht, hier hast du 20 Songs, lern die. Ne? Das macht zwar auch Laune, hat auch Bock gemacht. Also das war auch bei Blatter Tournament war es der Fall. Die hatten ja schon ganz viel fertig. Fand ich auch geil, hat mir auch Spaß gemacht und alles. Ich werde jetzt nicht runterreden oder so. Aber das ist ein ganz anderes Herangehensweise, wenn du dann die Probe machst und hast einen Zettel in der Hand mit dem Text, wo du den Song zum ersten Mal hörst, ne? Der schon, weiß ich nicht, wie viele Jahre alt ist und schon fertig ist. Und das ist eine ganz andere Nummer. Ich bin mehr so. Mir macht das Spaß, eben wirklich das Kreieren und das Schreiben und das Basteln und eben das Finden der Riffs und alles und eben was selber was erschaffen, so quasi mein Baby eben neu zu erleben und nicht irgendwo in was Fertiges reinzufallen. Ne, das ist nicht unbedingt meine Intention.
Ja, kann ich wohl verstehen. Wobei beides hat seinen Charme. Ne? Ich meine, der Vorteil ist natürlich, wenn du in irgendwas Fertiges reinfällst, du bist schnell auf der Bühne. Ne? Dann hängt es eigentlich nur an dir. Ne?
Das ist natürlich ein Vorteil. Und so also aushilfsmäßig würde ich sowas auch machen, das ist aber gar kein Problem. Ja, aber eben, das wäre jetzt nicht mein langwieriges Ziel. Also wenn ihr lieber Hörer und Hörerinnen, einfach anrufen, 555 Schuh.
Ja, genau. Genau, meldet euch, wir vermitteln euch sozusagen. Ja, lass noch mal ganz kurz zu dem Festival zurückkommen, was jetzt Anfang Mai abgeht. Du sagtest, da gab es ja schon mal auch was, ne? Also
ja, ist ja nicht das erste Festival. Es gab ja den Metal Bash in Gladbeck. Generell gibt es das, glaube ich, die 5., 6., 7. Auflage. Die kommt auch im September. Und von dem Festival jetzt eben, das Open Air, gab es letztes Jahr schon eins draußen. Da habe ich auch den Flyer hier nahezu direkt in der Hand. 3 Sekunden dauert das nur, bis ich ihn rausgesucht habe. Hier ist er. Da haben dann Disaster als Headliner gespielt. Da waren auch Iron Cobra, Teutonic Slaughter, Stepfather Fred, Turbokill, Warfeld und Blood Atonement. Die waren beim letzten Mal und das war eben am 21.05.22. Das war dann der Gladbeck Metal Bash Open Air, der letzte. Wie gesagt, bei dem war ich leider nicht da, weil da lag ich dann hier flach. Da war ich schön in Quarantäne.
Ja, das ist natürlich scheiße. Aber ja gut, um die Zeit letztes Jahr war Corona auch noch ein größeres Thema. Ne? Ich meine, das ist ja jetzt Gott sei Dank einigermaßen entspannt geworden auf dem Live-Sektor, würde ich mal sagen. Obwohl, ja gut, letztes Jahr um die Zeit auf dem Rockhard-Festival, das war glaube ich das erste Festival oder erste Konzert, wo ich nach 2 Jahren wieder war. Das ist ja auch um die gleiche Zeit gewesen, ne? Also Anfang Juni oder so war das. Und ja, seitdem kann man ja mal wieder sich ein bisschen raustrauen, sag ich mal.
Ja, richtig. Also letzte Konzert von der Veranstaltung, was ich gesehen habe, das größere Konzert, das ist auch noch gar nicht so lange her, das war 24.09.22, das war ein Metal in Gladbeck, Volume 6, genau, und Volume 7 kommt dieses Jahr noch. Und da hatten dann Reactor Blast gespielt, eine ziemlich junge Band, die aber richtig, richtig abgerissen haben, die waren richtig lattengeil. Dann Hate.com aus Essen-Gladbeck, Sonic Slaughter und Biocancer aus Griechenland, die haben da gespielt.
Ja, Hate.com sind ziemlich cool. Die habe ich früher ziemlich gefeiert. Aber auch schon lange nichts mehr von gehört. Das muss ich mir wieder ein Ohr riskieren.
Ja, die haben einen neuen Sänger. Und das war dann die Premiere für den neuen Sänger eben bei dem Konzert gewesen.
Ja, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zum Ende. Vielen Dank, Dennis. Wir sehen uns auf jeden Fall am 6.5. dann in Gladbeck. Und ja, wer Bock hat auf die Bands, schaut mal vorbei. Und ja. Das letzte Wort, würde ich sagen, gebührt dem Gast.
Ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht, mit euch beiden zu quatschen hier. Und auch trotz der technischen Probleme anfangs hat das ja alles so noch funktioniert. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall bei dem Konzert. Ich freue mich auf ganz viele Leute von euch. Ich denke mal, wir sehen uns danach nochmal auf dem Rockhard Festival. Ich weiß nicht, ob ihr beide kommt oder klar, ob nur du da bist.
Ne? Das ist das Pflichtprogramm.
Ja, dann sehen wir uns da auf jeden Fall. Genau. Ticket liegt hier auch schon seit einem halben Jahr rum oder so. Also spätestens.
Bestimmt trinken wir auch vorher zusammen in Gladbeck dann ein Bier vor Ort oder auch 5, also beim Metal Bash.
Ja, dann vielen Dank, Dennis. Und das nächste Mal stoßen wir wieder in echt an, sozusagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich. Bis dann, ciao.